Moin moin und herzlich willkommen bei Filmpalava. House of the Dragon, Folge 6, Folgenbesprechung. Und es gilt die Frage zu stellen, hat die Serie noch genug Feuer unterm Hintern oder wird das alles zu gemächlich? Das wird heute diskutiert. Wir wünschen euch ganz viel Spaß und Intro ab.
Okay, let's face facts. I know what you're thinking.
But it doesn't make any sense.
You're safer here than any place else. Now just lock yourself in and keep quiet.
Just listen.
Ganz herzlich willkommen bei einer neuen Runde Filmpalava, wieder House of the Dragon, die 6. von 8 Folgen. Viel liegt nicht mehr vor uns und das tut ein bisschen weh. Und ja, wir starten mal rein, Niklas. Wie würdest du denn sagen, fandst du insgesamt die 6. Folge mit dem Titel aktuell noch Small Folk auf Englisch?
Ja, du hast ja gerade schon gesagt, es ist die 6. von 8 Folgen und das kriegt man sehr deutlich vor Augen geführt, finde ich, mittlerweile, weil das Tempo ist immer noch sehr gemächlich gefühlt. Also ich fand, das war wieder eine sehr langsame Folge, hatte aber durchaus sehr sehenswerte Szenen da drin, die interessant sind auf die eine oder andere Art und Weise und auch diskutiert werden wollen. Und so ein paar Kritikpunkte, die ich beim letzte Woche schon angebracht habe, haben sich auch wiederholt. Mhm. Aber ja, auch ein paar größere Änderungen zum Buch sind drin. Kommen wir alles zu. Ich bin im Moment immer noch so, alles super, macht Spaß und so weiter. Aber so ein bisschen die Handbremse könnten sie schon lösen. Ich weiß nicht, Marcello, wie hast du die Folge empfunden?
Also ihr hattet das ja auch bei der letzten Folge schon so erwähnt und ich konnte euch bei der letzten Folge anschließen und kann das diesmal auch. Vor allen Dingen, ich meine, klar, wir sind jetzt an der Stelle, wo halt ein Handlungsstrang quasi erzählt wird, sage ich mal. Und das kann man so gesehen nicht ganz vergleichen mit Staffel 1, wo ja diese vielen Zeitsprünge waren, weil in Staffel 1 hatte man ja gefühlt fast ein Highlight nach dem anderen. Aber dadurch, dass du halt auch immer nur aus den Jahren quasi die wichtigsten Ereignisse in einer Episode gesehen hast, dadurch war das natürlich sehr dicht einfach von dem, was passiert ist. Und das ist jetzt gerade, ja, also an vielen Stellen gar nicht mehr so. Und ich finde es auch einen Tick zu langsam. Also ich würde mir auch ein bisschen mehr Feuer unterm Hintern, würde ich mir wünschen, so ein bisschen mehr Zug nach vorn. Ich finde es trotzdem auch gut, also ich mag trotzdem die Charaktere, ich mag viele Dialoge, ich mag auch die Entwicklung, aber ich finde es auch ein bisschen zu langsam aktuell. Also ich hoffe, dass Folge 7 und 8 dann noch ordentlich was los sein wird, aber schauen wir mal.
Ja, kann ich euch kurz und knapp nur zustimmen. Also ich finde, die Folge war richtig, richtig cool, also eigentlich habe ich fast nichts zu meckern. Fast nicht daran auszusetzen, aber halt einfach, weil es Folge 6 von 8 ist und jetzt nur noch 2 Folgen kommen und dann ist es einfach durch. Und das tut ein bisschen weh, weil da hat man das Gefühl, wir sind immer noch so irgendwie in der Mitte der Staffel, so vom Aufbau her. Und es müsste eigentlich noch so ein bisschen was kommen.
Ich hab das Gefühl, dass sie tunlichst vermeiden wollen, dass das Gleiche passiert wie bei den letzten Staffeln Game of Thrones. Also, dass sie wirklich sehr darauf achten, dass sie sich die Zeit nehmen und unbedingt vermeiden wollen, zu sprunghaft zu wirken, wie halt, was der große Kritikpunkt war in den letzten Game of Thrones Staffeln. Könnte die Denke dahinter sein. Ist ja auch nicht ganz verkehrt und ich finde lieber so, als wie Ende Game of Thrones.
Ja.
Gut, dann lass mal reinstarten, oder?
Genau. Eine Mini-Änderung wieder im Intro. Mich wundert es, nach welchem Prinzip die das machen.
Ja, aber wie wir beim letzten Mal schon gesagt haben, oder? Es macht so ein bisschen, es dauert immer ein bisschen, bis sich das in der Geschichte niederschlägt, quasi. Und jetzt haben wir halt die Schlacht von Krenru da drin.
Aber ist es nicht im Prinzip dann Folge 2, 4 und 6 gewesen jetzt? Oder vertue ich mich jetzt gerade?
Nee, das ist,
also hat das ist nicht ja eine Konsistenz?
Erst die zweite Änderung, oder?
Genau. Es war Folge 2 und jetzt 6.
Folge 6, ja.
Ah ja, stimmt. Folge 4 war keine Änderung, ne? Ja. Das haben sie übersprungen. Ja, stimmt.
Naja.
Naja, gut. Aber ja, wir haben auch zumindest den letzten Drachenkampf noch mit drin quasi.
Was ich nur interessant fand, ist, dass da dieser schwarze Strom am Ende ist. Das war ja vorher, und da habe ich direkt gedacht, deutet das irgendwie an, dass Team Black gerade am Drücker ist oder was? Also ich wusste nicht, wie ich das zu interpretieren hatte.
Ja, wobei das ja gefühlt gar nicht so der Fall ist.
Ja,
ne?
Genau. Also, das so. Ja, vielleicht ist es auch einfach nur ein stilistisches Mittel gewesen, aber.
Ja, vielleicht auch eher wegen der Asche sozusagen, weil die Drachen hinterlassen ja dieses Feld voll Asche, was so schwarz verbrannt ist. Und es ist ja auch, Kristen sagt ja auch immer wieder, wie traumatisch, also er sagt das nicht so, aber für ihn scheint das ja sehr traumatisch gewesen zu sein, mal zu sehen, was so Drachen anrichten. Also vielleicht eher das so.
Ja, möglich. gibt es auf jeden Fall noch viele Interpretationsmöglichkeiten.
Ja.
Aber wir starten mal in die richtige Folge rein. Abgesehen vom Intro sind wir bei den Lannisters, die wir in Game of Thrones lieben und hassen gelernt haben. Und die wurden ja schon mal angeteasert, dass die von den Westlanden in die Flusslande marschieren sollen, um für Team Grün da sozusagen zu kämpfen.
Und der grobe Plan ist, ne, dass sie von Westen quasi gegen Harrenhal ziehen, ne? Mhm. Wo Kristen Cole dann von Süden kommen soll und dann wollen sie Harrenhal so einkreisen quasi.
Genau.
Und was soll denn groß passieren, wenn sie Löwen dabei haben? In Käfigen.
Das habe ich mich aber auch gefragt. Ich weiß nicht, ob die so ein Gamechanger sind.
Ich muss sagen, ich fand's ganz lustig. Ich fand's irgendwie cool, dass die Löwen dabei sind. Also so, auch weil der Typ so überheblich arrogant ist. Ich finde, das passt irgendwie, dass der seinen Leuten gesagt hat, komm, wir nehmen echte Löwen mit.
Ja.
Ich meine, die Targaryens haben Drachen und die Lannisters haben Löwen. Ist schon irgendwie cool. Ich mag das irgendwie.
Also. Ich wollte sagen, ich glaube, es ist mehr um zu zeigen, so, ne? Also weniger, wenn man sagt, okay, die Löwen, die reißen jetzt den Kampf herum. Aber es hat einfach irgendwie ein bisschen, es hat schon ein bisschen Stil, dass einfach so ein Löwen mit dabei ist. Hat schon was.
Also besser als Haus Tully, dass dann so ein Fisch dabei hätte oder so.
Ja.
So einen schönen Karpfen.
Und ich finde, er hat auch einen Punkt, ne, mit dem, dass er sagt, dass es keinen Sinn macht, Harrenhal anzugreifen, solange der Daemon ist mit Caraxes, solange die keinen Drachen haben. Weil man weiß ja, was mit Armeen passiert, wenn ein Drache kommt. Hat sich da vielleicht ein bisschen im Ton vergriffen?
Ja, vielleicht ein bisschen. So nach dem Motto, so Aemond, komm ran hier, aber hurtig.
Ja, aber im Kern ist das Argument schon valide, finde ich.
Ja, ich fand aber auch schön, also die kommen ja irgendwie da bei Haus Leffert, also der Goldzahn ist sozusagen die Burg, wo die ankommen. Und wie der Typ von Haus Leffert so ganz stolz sagt, ja, 500 Krieger, die ich hier habe. Und der andere, ja, wir haben 1000 Ritter, 7000 Krieger, Bogenschützen. Also ist schon so ein ganz anderes Level.
Ja. Was halt alles egal ist, solange die anderen einen Drachen haben.
So. Ist ein Punkt.
Aber ich muss sagen, bei dem Start dachte ich mir, oh ja, da geht diese Folge wieder rund. Aber die sieht man am Anfang einmal.
Ja.
Und dann sind die weg.
Ja. Es hat sich fast, also ich habe mich auch gewundert, aber die haben mit der Szene wenig gemacht in der Folge. Dass sie,
ja.
Also es muss ja irgendwas aufbauen. Sind wir mal gespannt.
Ja, das wird schon. Aber das fand ich ein bisschen schade, weil ich, wie gesagt, das als erste Szene macht einem, finde ich, schon Hoffnung, dass man da jetzt wieder irgendwie Armeebewegungen sieht oder auch Truppen, die aufeinandertreffen oder Belagerungen oder dass irgendwas losgeht in der Richtung. Aber wie gesagt, das wird dann wirklich nur so minimal angeteasert. Und dann geht's wieder mehr um die politischen Fallstricke.
Ich fand aber noch, dass es richtig geil aussah. Also optisch, wie man diese Armee da wandern sieht, dieser hohe Shot und so, da hatte ich so richtig Game of Thrones, wo Daenerys da in Essos ist.
Ich muss auch immer noch sagen, ich fand in Game of Thrones schon und jetzt auch wieder in House of the Dragon, ich mag die Rüstung der Lannister sehr gerne. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie das Design von denen fand ich schon immer sehr massiv irgendwie und das wirkt richtig, es wirkt richtig wie Eisen und richtig wie eine massive Panzerrüstung.
Mhm.
Also gefällt mir eigentlich.
Dann springen wir in den Grünen Rat nach Königsmund.
Ja, das war jetzt zumindest ein schöner Übergang, ne? Der sagt so, ja, schick mal den Raben los, dass der Aemond herkommen soll. Und dann sieht man nur, er liest die Nachricht und es geht direkt mit dem Council quasi los. Das fand ich auf jeden Fall schön gemacht. Und natürlich ist er davon überhaupt nicht begeistert, das war ja auch klar. Aber ich sag mal, das Spannende an der Szene ist natürlich zum einen, was er selber plant. Und dann natürlich, wie er mit seiner Mutter umgeht. Und vielleicht auch ein bisschen so als dritten Punkt, wie er mit Cole umgeht. Ich würde sagen, das sind so die drei Hauptaspekte da. Mhm. Und ich kann ja vielleicht mal den Aufschlag machen mit Cole. Und dann könnt ihr zum Rest vielleicht was sagen. Also, die scheinen sich jetzt doch nicht mehr ganz so einig zu sein. Weil ich finde, dass Kristen durchaus den berechtigten Einwand hat. Hey, wir haben gerade wirklich ordentlich was an Armee verloren. Ich habe es ja gesehen. Und vielleicht sollten wir erstmal ein bisschen Ressourcen sammeln und uns wirklich, ne, also Kräfte sammeln und dann mit einem Mal quasi mit voller Stärke zuschlagen. Und Aemond fällt ihm aber im Prinzip da einfach drüber und sagt, nee, wir müssen jetzt schnell handeln und du musst jetzt sofort los. Und man merkt Cole sehr krass an, dass er damit davon überhaupt nicht begeistert ist. Aber was soll er machen? Also im Endeffekt beugt er sich ja dann. Aber ja, da finde ich, ist diese Allianz, die kurz bestand, die scheint ziemlich schnell auch wieder zu zerbröckeln, jetzt wo Aemond an der Macht ist.
Ja, man hat wirklich das Gefühl, dass er Cole nur für seine Zwecke benutzt hat, ne? Also das er dann nochmal ein starkes Gefälle zwischen sich und Cole sieht und Cole für ihn im Wesentlichen nur halt ein Werkzeug für seine Zwecke ist.
Obwohl ich Eamons Plan eigentlich auch relativ, also dass er sagt, wir müssen da schnell handeln, halte ich jetzt schon auch nicht für ganz verkehrt. Also würde der jetzt wirklich wissen, was gerade in Harrenhal abgeht, würde der vielleicht sich ein bisschen mehr Zeit lassen, weil er sieht, da ist jetzt doch nicht so eine große Gefahr aktuell. Aber er wartet ja oder denkt ja, dass Daemon da schon längst so eine fette Armee oder so zusammen gefercht hat. Naja.
Man hat auf jeden Fall schon grundsätzlich das Gefühl, dass Aemon, ich will nicht unbedingt sagen, ja, schon kompetenter rüberkommt als Aegon, als zumindest als Kriegsherr. So, als wie es jetzt um so politische Feinheiten geht, das mag noch was anderes sein. Aber zumindest als Kriegsherr scheint er schon da seine eigenen Vorstellungen zu haben, seine eigenen Ideen, und die pusht er auch durch.
Ja, und halt auch, ich meine, gerade im Vergleich zu Aegon, der wirklich noch sehr kindlich wirkte die ganze Zeit, wirkt er halt schon sehr autoritär einfach in diesem Raum. Also er sagt halt nicht, ja, aber ich will und ich bin der König und jetzt muss ich aber, sondern er befiehlt einfach und das war's. Also er lässt da überhaupt keine Widerrede zu, sondern einfach, du gehst jetzt dahin, so machen wir das, setzt einfach seinen Plan durch. Also er wirkt da in der Hinsicht königlicher.
Ja, obwohl er ja allen über den Mund fährt und auf die Berater überhaupt keinen, ja, überhaupt keinen Cent mehr gibt. Oh Gott.
Nein. Ja, nee,
doch, ist aber richtig. Egal, finde ich es auf jeden Fall recht amüsant, dass er da einfach so komplett sein Ding macht und auch wie er, wie du schon angeteasert hast, wie er seiner Mutter da einfach über den Mund fährt. Das ist schon ordentlich, hatte ich mir gedacht.
Das ist nochmal die Verdeutlichung, ne, von der Szene aus der letzten Folge, das, wo Alicent die Panikattacke hatte im Hohen Rat. Jetzt merkst du halt wirklich, dass Alicent die komplette Macht verliert. Also ihr wird alles aus den Händen gerissen. Und wenn man so zurückdenkt an die erste Staffel, eigentlich war das ja mal ein Konflikt zwischen Alicent und Rhaenyra. Und jetzt merkt man gerade auf der grünen Seite halt, wie Alicent da nicht mehr viel zu melden hat. Also die sämtliche Machtoptionen wurden ihr da entwendet auf die eine oder andere Art und Weise, womit sie offensichtlich nicht kalkuliert hat. Und jetzt steht sie auf einmal da, ohne Kinder tatsächlich, weil die Kinder halt das machen, was sie wollen, oder im Bett liegen und halb tot sind, sagen wir mal so. Deswegen wird auch Daron, glaube ich, nochmal angesprochen. Das ist ja das dritte Kind von ihr. Und jetzt auch keinen Sitz mehr im Hohen Rat so richtig. Also ihr gleitet da die gesamte Macht aus den Händen.
Ja, sie hat gar nichts mehr.
Sie hat gar nichts mehr.
Überhaupt keine Verbündeten mehr. Kraut, der mal ihr Verbündeter halt war, der haut ja dann auch ab später. Aber die ist schon ziemlich allein gelassen.
Otto da auch nicht. Otto antwortet ja anscheinend nicht auf ihre Briefe. Das ist eine interessante Frage. Kommen wir später vielleicht nochmal genauer zu. Wo ist Otto?
Ja, Otto? Genau. Das ist eine generell gute Frage.
Ist so ein Wimmelbild.
Aber das fand ich auch spannend, dass Aemon Otto als seine Hand wählen will.
Ja,
aber das fand ich auch witzig mit dem Lord Larys, der sich da wieder versucht reinzusneaken und dann kurz denkt, oh, er nimmt mich doch. Und dann nur, nee, was denkst du dir eigentlich? Ich nehme dich nur als Boten, damit du den Otto herholst.
Ja.
Das fand ich auch wieder schön.
Mach doch mal ganz klar den Unterschied zwischen Aegon und Aemon aus, ne? Aemon denkt selber nach und denkt so, das so, hat seine eigenen Vorstellungen
im Gegensatz zu Aegon. Aber gut, das ist eigentlich, glaube ich, erst später, ne? Was ich mich da noch gefragt habe in der ersten Szene da jetzt, der Aemon will ja irgendwie diese Triarchy, heißt es im Englischen. Ich weiß nicht, ob es auf Deutsch Triaden sind oder wie das Triarchie auf Deutsch heißen würde.
Bitte?
Die Triarchie. Einfach. Die Triarchie auch, okay. Die ja scheinbar irgendwie so eine Art Seefahrergemeinschaft, Piraten, Räuber, irgendwie sowas sind. Also das war mir nicht so ganz klar, was genau diese Triarchy ist. Auf jeden Fall sind alle eigentlich so ein bisschen skeptisch, die irgendwie mit einzubeziehen, weil man denen wohl nicht trauen kann. Und er sagt aber, nee, komm, das ist jetzt eine Ressource, die habe ich hier vor Ort. Bevor die ganzen anderen Ressourcen, bis die da sind, das dauert. Und möchte die irgendwie mit in den Kampf, vor allen Dingen gegen diese Seeblockade von Corlys, halt einbinden. Ich weiß halt, wie gesagt, nicht genau, was das ist, diese Triarchy.
Also die hatten wir in Staffel 1 auch schon häufiger. Das sind die, wo die Kämpfe auf den Stepstones waren. Also auf den Trittsteinen.
Ah ja, okay.
Also das sind die Tirosh, Myr und Lys. Das sind so drei Städte im Verbund, die irgendwo in Essos sind, die irgendwie von 33 Königen so zusammen regiert werden. Das ist irgendwie so eine relativ komplexe Sache. Genau. Und die hatten ja, sind dann ja irgendwann von Daemon und Corlys geschlagen worden und dann abgehauen aus den Trittsteinen, und jetzt wollen die wieder ranholen, um diese Seeblockade, sag ich mal, zu lösen. Und ich hatte im Kopf, eigentlich war das der Plan von Otto Hohenturm, ne? Und nicht von Aemon.
Das wäre, also kann sein. Okay. Würde passen auf jeden Fall. Aber der Crabfeeder, ne, aus der Staffel 1, das war quasi die Personifizierung der Triarchy. Es zeigt nochmal schön, wie so quasi in Staffel 1 ein Feind von ganz Westeros jetzt für die einzelnen Seiten politisch genutzt wird, um die andere Seite quasi zu schwächen. Also deswegen haben die halt auch alle Bedenken halt, weil die halt noch vor ein paar Jahren alle dagegen gekämpft haben. Aber vom Plan her natürlich nicht verkehrt von Haymond.
Und sie haben ja tatsächlich auch nur eine andere Option. Also das ist, sage ich mal, die Triarchie, die hat halt auch viele Schiffe. Corlys hat viele Schiffe und sonst gibt es nur noch eine Partei. Und das sind die Graufreuds, die auch angesprochen werden. Und also der rote Krake Dalton Graufreud, der sich aktuell, ist ja noch nicht Team Schwarz oder Team Grün. Also der hält sich zurück und wartet, glaube ich, so ein bisschen, wer macht denn hier eher die bessere Figur? Schauen wir mal, was wird. Und dann auch dieser freche Vorschlag vom Meister der Schiffe, der so sagt, ja, wir können ja hier die alte Witwe Elvisend mit dem verheiraten. Mhm. Das fand ich auch schon mal so richtig respektlos.
Ja, das zeigt halt nochmal, dass sie jetzt nur noch irgendwie als kleines Werkzeug eingesetzt wird für irgendein Bündnis, was man mit einem kleineren Haus irgendwie, okay, die Graufreuds sind nicht so klein, aber als irgendwo noch für verwenden kann, aber die an den Entscheidungen selber jetzt nicht mehr so viel Einfluss hat.
Ja, eigentlich gar keinen mehr, ne? Also, wie wir schon meinen, im Prinzip, wenn man im Schachjargon reden würde, von der Dame ein bisschen zum Bauern degradiert worden.
Ja, das trifft gut.
Man hat noch einen Nutzen auf dem Feld irgendwie, aber ja, so, man ist halt, man kann auch mal geopfert werden, ist alles nicht so schlimm.
Aber vielleicht hat man noch die Chance, bis zum Ende durchzukommen.
Richtig.
Und wieder eine Dame.
Die Dame.
Ah, Unos. Das gute alte Schach.
Ja.
Ja, sollen wir mal das Brett drehen und in die schwarze Stellung gehen?
Fand ich auf jeden Fall einen schönen Auftakt der Szene, dass man sieht, dass Corlys halt als erster da ist. Hm. Am Ratestisch sozusagen. Und das ist ja auch so ein bisschen, wenn ich es richtig sehe, immer deren Taktikbrett, wo die so die ganze Landkarte haben. Und dass er das als erstes steht und dann auch wirklich seine Position, also er scheint diese neue Position als Hand auch wirklich annehmen zu wollen. Und das auch zeigen zu wollen, dass er da auch hintersteht. Und das fand ich eigentlich einen schönen Übergang in den schwarzen Rat und die Besprechung da. Auch so dieser kleine Blick dann von Rhaenyra, als sie reinkommt, so dieser kleine Blick, da merkt man schon, dass sie sich auch sehr darüber freut, hatte ich so das Gefühl, dass sie sehr happy ist, dass er das annimmt und hinter ihr steht. Weil sie da ja gerade auch viel zweifelt, wer so hinter ihr steht und wer nicht. Deswegen glaube ich, dass sie da über jeden Rückhalt dankbar ist.
Ja, in den Büchern ist es auch, dauert dieser Prozess sehr viel länger, dass Corlys da sagt, mache ich also eigentlich sehr, sehr viel mehr am Struggeln. Nachdem Rhaenys gestorben ist, macht Rhaenyra dafür verantwortlich. Das ist ja alles etwas sehr abgekürzt. Aber ich fand's auch cool. Also ich freue mich auch, ich mag den sehr und freue mich, dass er sich dafür entschieden hat.
Ja, und gefühlt brauchte der Schwarze Rat das ja auch anscheinend. Also die haben sich ja immer beschwert quasi, dass sie keinen männlichen Politiker da am Start haben.
Ja. Und es wirkt auch alles sehr viel gesitteter direkt in dieser Szene.
Aber vielleicht,
ja, das
aber vielleicht auch, weil Sir Alfred Broom weggeschickt wurde in der letzten Folge. Der Kollege, der da immer aufgemuckt hat. Also, da hat Rhaenyra wahrscheinlich den Störenfried entfernt und den nächsten Störenfried slappt sie ja in dieser Folge. Also langsam kriegen sie den schwarzen Rat unter Kontrolle gefühlt.
Ja.
Aber ich muss sagen, ich fand es auch sehr schön, weil ja, dann wird ja halt die Idee präsentiert, ne? Also da kommt halt der Sir Stefan.
Ja, Stefan, ja.
Stefan Darklin, der kommt dann da rein und dann wird halt die Idee präsentiert. Hier, wir könnten ja auch quasi so ein bisschen Mischblüter mal versuchen lassen, unsere zwei übrigen Drachen zu bändigen. Und ich habe mir aufgeschrieben, ich pausiere teilweise die Folge an den Stellen, um mir dann Notizen zu machen. Das heißt, ich habe mir an diesem Augenblick aufgeschrieben, der ist sofort Feuer und Flamme.
Ja.
Und ich kann sagen, das ist, je nachdem wie man sieht, gut oder schlecht gealtert im Laufe der Folge.
Ja.
Aber ich finde es auch völlig nachvollziehbar. Also man kann auch darüber diskutieren, ja okay, warum ist der, aber der hat halt die einmalige Gelegenheit, Drachenreiter zu werden, damit wahrscheinlich das komplette Geschick seiner Blutslinie zu ändern. Das ist ja auf einmal ein völlig anderer Status, den man hätte. Von daher kann ich total verstehen, dass der sofort sagt, hey klar, ich weiß, ich gehe dann mit ein großes Risiko ein, aber die Chance nehme ich auf jeden Fall wahr.
Und er hat eine Chance, Rache zu üben. Also man muss ja sagen, zwei Folgen vorher, da ist ja Haus Finsterlin heißen die, oder Dämmertal, das ist ja, oder Darklin, genau, die sind ja dann komplett ausgelöscht worden eigentlich. Und der Vater von ihm ist ja der sozusagen geköpft wurde von Christian Kraut. Also das wahrscheinlich brodelt es auch ein bisschen in dem. Und dann kann ich mir auch vorstellen, oh ja, jetzt auch ein Drachen. So ein bisschen Revenge.
Ja, für den muss das quasi wie Gottes Führung sich angefühlt haben, dass er eine Möglichkeit hat, seinen Vater zu rächen. Mhm. Ja, und deswegen, da ist doch die Person, die Feuer unterm Arsch hat. Ja, das hast du doch gewünscht von
ihm. Absolut.
Also ja. Und ich glaube auch, dass halt das in der Welt einfach sowas ist, wovon auch schon wahrscheinlich kleine Buben träumen und so, dass sie irgendwann so auf so einem Drachen mal reiten dürfen. Und deswegen fand ich das sehr nachvollziehbar, dass er direkt sagt, ja, das mache ich auf jeden Fall.
Ja, als dann aber kam, dass die Großmutter der Großmutter da irgendwie eine Targaryen war, dachte ich schon so.
Habe ich auch gedacht.
I don't know. Das ist schon ein bisschen arg weit weg.
Mathematisch schwierig.
Ja.
Aber gut.
Ach ja. Genau, uns wird noch ganz kurz angeteasert, sorry Marcel, welche drei Drachen allgemein gerade noch so ungebunden sind. Das ist einmal Verbitor, das ist der zweitgrößte Drache nach Vaga, Silberschwinge und halt Seerauch, der damals halt von Laenor geritten wurde.
Die sprechen da nicht den Sheepstealer und The Cannibal an, ne?
Nee.
Das sind nämlich noch zwei wilde Drachen, die es in den Büchern gibt.
Genau, es wird nochmal unterschieden zwischen den Wilden, die gar nicht geritten werden können, so sagt man, und den Reiterlosen.
Mhm.
Genau, und Sheepstealer und Cannibal sind, glaube ich, dann mit Vermithor die Wilden, wenn ich es richtig im Kopf habe.
Ja.
Oder, ja doch, irgendwie so.
Greysmoke war dabei? Weil den gab es auch noch. Ja.
Maybe, vielleicht auch war es der und nicht Vermithor. Sorry, Marcel, du wolltest aber springen, oder?
Ja, ich wollte schon weitergehen, genau. Und zwar zu dem, was ich momentan wirklich ein bisschen am schwierigsten finde. Daemon im Zauberwundertraumland, die 28. Also, ja, ich verstehe irgendwie den Sinn dahinter so. Er arbeitet da jetzt irgendwie in diesen Träumen seine Vergangenheit auf und spricht nochmal mit allen wichtigen Charakteren, mit Rhaenyra, mit Viserys, mit seiner Mutter, was er jeweils denen angetan hat, wie er von denen wahrgenommen wird. So, es ist so eine sehr reflektierende Phase immer. Aber ich würde Daemon gerne auch mal wieder ein bisschen in Action sehen. Also das ist so ein cooler Charakter und da wird er für mich gerade so ein bisschen ja, verschwendet, hart gesagt, so in diesen Traumszenen. Vor allem, der ist ja jetzt schon wie lange? Ich weiß nicht, also ewig. Und ich
glaub, 4 Folgen oder sowas. Ne?
Also, ja, ja, und gefühlt hat sich seitdem so gut wie nichts da getan. Ja, der hat da ein bisschen mit den Blackwoods zusammen oder mit dem Bracken zusammen versucht, die Blackwoods zu überzeugen. Aber es ist alles so, ja, minimalistisch und das stört mich ein bisschen.
Ja, ich musste auch ein bisschen grinsen, als die Szene losging, weil ich auch direkt das Gleiche dachte. Schon wieder. Ich muss aber sagen, dass ich die Szenen, die in dieser Folge gezeigt wurden, sehr viel besser fand als die vorherigen. Also von mir aus hätte man eher die vorherigen da ein paar kicken können, weil die fand ich insgesamt noch ganz cool. Also gerade wie er da mit Viserys zum Thron geht. Ich habe mir extra nämlich nochmal diese Folge angeguckt, wo dieses tatsächliche Gespräch stattgefunden hat. Und da ist halt Viserys einfach nur in so einem Wutrausch und schreit ihn nieder und sagt, du bist nichts, du kannst nichts. Und jetzt ist das ja so ein trauerndes, verbrüderlichendes. Und eigentlich genauso, wie er sich wahrscheinlich diese Szene gewünscht hätte. Das finde ich schon eine gute Szene.
Ja, ich habe auch das Gefühl, dass wir jetzt endlich zum Punkt gekommen sind. Also, dass es 4 Folgen jetzt gebraucht hat, aber du quasi in der Folge jetzt den Punkt hast, wo Daemon bricht in diesen Visionen oder in diesem Ende. Und da halt später in der zweiten Szene dann in Tränen ausbricht. Und ich glaube, jetzt haben wir diesen Arc abgeschlossen in Harrenhal mit Daemon am Trippen. Ganz ehrlich, das hätten sie in 2 Folgen maximal irgendwie rüberbringen können. Das hätte nicht nicht 4 Folgen dauern müssen.
Leider, ja.
Aber ich bin ganz bei Tobi. Ich fand auch, dass sie die Trip-Szenen in der Folge, zumindest die zweite, die fand ich sehr gut. Die hat mir dann wieder gefallen, weil das so quasi diese Alternative, die er dann in seinem Kopf abspielt und wie er dann so zu seiner Gefühlskatharsis kommt, das fand ich dann wieder stark. Aber es hat halt zu lange gedauert, da hinzukommen, gefühlt.
Ich fand es ja deshalb cool, weil ich einfach wieder den Auftritt von Viserys einfach mochte.
Ja.
Also ich fand es einfach cool, den wiederzusehen. Und von daher hat es mir auch gefallen. Aber ja, ich war halt generell dann schon so ein bisschen voreingenommen gegenüber diesen Traumszenen. Aber ja, ihr habt schon recht, es waren die stärksten Traumszenen, würde ich sagen, in dieser Folge.
Das Einzige, was ich nicht verstehe daran wirklich, ist, dass in der Folge jetzt sogar Daemon einmal Simon Strong vorwirft, dass er ihn vergiftet. Mhm. Und der muss doch wissen, dass Alice ihm das verpasst, oder? Das ist doch so, das müsste ihm doch bewusst sein.
Und eigentlich ist er ja ein smarter Dude und Alice hat mit ihm ja auch schon über Sachen gesprochen und ja. So. Und ja, also die hat sich teilweise schon so durchklingen lassen quasi,
ja.
Dass sie darüber Bescheid weiß, was da so abgeht. Und von daher wundert mich das auch. Aber vielleicht war das einfach aus dem Affekt heraus, weil die Szenen gehen ja instant ineinander über. Mhm, die ja. Traumsequenz, wo er durch die Tür durchbricht und dann bricht er ja direkt in diesen Saal rein, wo halt der Strong, der erste, der ihm entgegenkommt.
Okay, es könnte auch eine Erklärung der Situation von ihm sein, so ein bisschen, ne? Dass er sagt, also dass er das quasi raushaut, um zu erklären, warum er so neben der Spur ist. Aber innerlich weiß er schon, dass das mit dem LSD-Trank von Alice Rivers zusammenhängen könnte.
Ja, vielleicht. Wobei es schon in der Szene so wirkt, als würde er ihn wirklich mal verhören wollen, ob er ihn nicht vergiftet. Also, aber es wundert mich auch, weil es stimmt schon, der Damon ist ja eigentlich jetzt nicht um den Kopf gefallen. Als Charakter.
Ich könnte mir vorstellen, dass Alice halt den in gewisser Art und Weise ja schon so ein bisschen bezirzt und verzaubert hat. Und das ist vielleicht aktuell einfach nicht möglich in Damons Gehirn, dass der die verdächtigen könnte. So könnte ich mir das ganz gut erklären.
Ja, so erkläre ich mir das auch ein bisschen. Bisher habe ich mir das aber eher so erklärt, dass Damon das akzeptiert, weil er diesen Visionen auch ein bisschen was abgewinnt tatsächlich. Also, dass er das quasi in Kauf nimmt und deswegen auch Alice davon nicht weiter abhält oder sowas oder sie deswegen nicht konfrontiert hat. Aber jetzt kam es halt so rüber, als wüsste er nicht, wo das herkommt. Und deswegen war da so ein bisschen Dissonanz bei mir.
Ist eine kostenlose Therapie, die er hat.
Ja, mehr oder weniger, das stimmt, ne? Ja. Das ist
ein Gefühl, also nochmal so die ganze Kindheit und alles irgendwie, alles wird aufgewühlt.
Therapiesitzung, ja.
Ja.
Ja, wobei, das stimmt schon. Und im Prinzip geht die ja danach auch fast schon weiter mit Alice dann zusammen quasi. Wo sie dann nochmal darüber reden, okay, ne, wer sollte eigentlich König sein? Was macht eigentlich einen guten König aus? Und sollte nicht eigentlich vielleicht die Person am ehesten König sein, die eben nicht danach strebt, König zu sein? Und diese ganzen, generellen Fragen rund um die Krone und aber auch, okay, ne, das Haus Tully sind die vielleicht doch ein bisschen Dreh- und Angelpunkt, weil eben die ganzen Riverlands, die ganzen einzelnen Parteien sozusagen niemals zusammen Flagge zeigen werden, solange halt Haus Tully sich dagegen stellt. So habe ich das zumindest verstanden in dem Dialog.
Mhm. Und es kommt dann noch so eine geile Eule geflogen auf Alice Arm. Das fand ich halt, nachdem sie dann irgendwann gesagt hat, sie ist eine, ich weiß nicht mehr, was für eine Eule es war, Schleiereule oder irgendwas.
Bahneule, ja.
Ja.
Und was ist das im Deutschen? Scheuneule, gibt's sowas? Ja.
Und sie sagt am Ende auch noch, ja, hier in 3 Tagen, da wird sich der Wind drehen sozusagen. Also kleine Voraussicht, wie sagt man?
Prophezeiung?
Prophezeiung. Vorahnung wollte ich sagen, das ist auch okay.
Ja, wir hüpfen nach Drachenstein und kommen jetzt genau zu dem schönen Sir Stephen. Der arme Boy, der tat mir ein bisschen leid.
Ja.
Fand ich aber eine der coolsten Szenen tatsächlich von der Folge. Alleine, weil man so ein bisschen wieder die Drachenhüter gesehen hat und diese Traditionen und Rituale, die halt dieses Drachenhüten umgeben. Dieser Singsang fand ich spannend, auch weil ja Damon in Staffel 1 auch mal gesungen hat in dieser Höhle. Und auch diese Befehle, die immer wieder sagen zu Sea Smoke. Und das finde ich halt dieses Mysteriöse, dieses, wie funktioniert das, dass jetzt der Drache da kommt und wie beschwören die den quasi mit diesen Gesängen? Was weiß der, dass er gerade gefordert ist? Singen die für jeden Drachen einen unterschiedlichen Song? Mhm. Who knows? Also das fand ich dann direkt wieder faszinierend. Das hat Spaß gemacht, fand ich.
Ja, das sah auch einfach cool aus. Du hast halt diese dunkle Höhle, dann hast du nur diese Fackeln, die so gewisses Licht werfen, aber halt auch nur eine gewisse Reichweite. Und dann sieht der Drache halt, also dann sieht Sea Smoke halt auch einfach wieder nice aus, muss man sagen. Und ich finde, man ahnt schon ein bisschen, worauf es hinausläuft. Also ich hätte jetzt nie wirklich das Gefühl, dass er es jetzt schafft und zum neuen Drachenreiter wird. Aber es ist trotzdem cool inszeniert. Also ich fand die Szene auch sehr cool, hat mir sehr gut gefallen.
Ich dachte auch ganz kurz, dass es wirklich zu klappen scheint. Also da hatten die mich ganz kurz und dachte...
Als ich Seasmog so ein bisschen runtergeduckt hatte
und
der Sattel so auf der Höhe von dem Stein, da denkst du kurz, okay, vielleicht.
Ja, ich hab's geschafft, aber der geht ja dann... Mit richtig Schiss in der Buchse einfach langsam weiter und ich denke, das war ein großer Fehler.
Das ist dann die große Frage. Woran ist es jetzt gescheitert da? Und dann kann man halt anfangen zu spekulieren und das macht halt Spaß. Hat er entweder nicht genug Blut von den Targaryens? Also hat das nicht gereicht mit seiner Verbindung? War er zu ängstlich bei dem Claim von dem Drachen? Oder mochte der Drache einfach nicht, wie der Kollege aussah? Du weißt es halt einfach nicht. Und das finde ich echt super spannend. Und deswegen fand ich das eine sehr coole Szene. Auch wie Rhaenyra im Hintergrund steht und das alles beobachtet und dann die Katastrophe quasi auch verfolgt. Das war wahrscheinlich meine Lieblingsszene aus der Folge.
Ja, ist schon cool. Ich meine, wie du sagst, sicher weiß man es nicht, aber ich hatte auch das Gefühl, wie Tobi gesagt hat. Aber es ist halt ein Gefühl. Also ich weiß es ja auch nicht. Aber ich dachte auch, dass er sich dann so langsam forttastet, dachte ich, ah, das ist nicht so klug. Wenn sie schon mehrfach sagen, hey, du musst selbstbewusst auftreten, zeig keine Angst, ne, du musst wirklich zeigen, dass du quasi ebenbürtig bist. Und dann tipselt er da so langsam vor, ja. So halb geduckt. Mhm. Ja, also, aber man weiß
obwohl
es nicht.
Man, vielleicht, ja. Wo man da ja sagen muss, das Finale von der Folge spricht dagegen. Also, das ist die Ängstlichkeit.
Jein. Ja, da kommen ich finde, das hatte schon was anderes, aber da kommen wir noch zu.
Genau.
Aber ich finde, das hatte schon eine andere Qualität tatsächlich. Mhm.
Ich fand auf jeden Fall noch hart, wie er sich dann noch, während er verbrannt wird, die Kehle durchschneidet. Ja. Also irgendwie, den hat man nur kurz gesehen, den Stephen. Aber irgendwie habe ich den in der kurzen Zeit, weil der ja einfach so herzlich ist, sage ich mal, habe ich den so ein bisschen lieb gewonnen. Und das finde ich beeindruckend, dass die das in so ein paar Minuten geschafft haben. Deshalb tat mir der Tod von dem auch ein bisschen leid.
Das war ein Drachenhüter, ne? Der sich selbst die Kehle durchgeschnitten hat.
Das
war nicht Sir Stephen.
Das war einer von den Drachenhütern. Nee, Drachenhüter. Das war der Drachenhüter.
Okay, dann habe ich das kurz falsch gesehen.
Und ich habe das fast schon rituell empfunden irgendwie. Also das ist auch so eine Tradition, dass von denen, dass die, weiß ich nicht, wenn die in Drachenfeuer sterben, dass sie sich schnell auch selbst richten, irgendwie aus irgendeinem religiösen Grund oder sowas.
Es wirkte auf jeden Fall so.
Ja,
also es wirkte so, als wäre das für den jetzt gerade völlig klar.
Ja.
Okay, ich bin jetzt verbrannt und jetzt muss ich noch den machen und dann passt
genau. Das. Genau, so Seppuku-mäßig so. Also so.
Ja.
Alright.
Driftmark. Ellen und Adam.
Beziehungsweise Ellen und Corlys.
Oh ja, ich bin bei der falschen Szene.
Genau. Ich glaube, kann man sehr kurz abkürzen. Ne?
Ja,
sehr kann man schnell. Abkürzen. Corlys will, dass Ellen mitsegelt. Die wollen nach Schafspitze, das ist so ganz grob gesagt, südlich von Driftmark auf dem Land. Und er möchte Ellen mitnehmen als ersten Offizier. Und der ist aber nicht so begeistert davon, weil wir später auch noch erfahren. Der agiert lieber so ein bisschen im Schatten und will nicht so ganz, dass publik wird, wer er eigentlich ist.
Und ich halte das durchaus für weise von ihm. Also generell, wenn man das ganze Drama verfolgt, würde ich auch tatsächlich präferieren, nicht da reingezogen zu werden in diesen Krieg zwischen diesen Häusern und dann lieber in Ruhe da meinen Schiffsdienst zu leisten. Naja, okay, mehr oder weniger in Ruhe. Und wenn du da natürlich befohlen wird, da irgendwo mit dem Schiff hinzufahren, das ist auch nicht so geil. Also es ist eine schwierige Entscheidung, aber ich verstehe Ellen da. Also ich verstehe das.
Ja, aber ich meine, der Knackpunkt ist ja das, was Adam dann später auch nochmal sagt, dass er halt sagt, hey, wir können uns da verbiegen und verdrehen, wie wir wollen. Fakt ist, Corlys wird uns niemals offiziell als Söhne deklarieren.
Ja.
Und ich glaube, das ist sein Hauptpunkt, warum er das auch gar nicht will, dass er da jetzt so privilegiert wird, weil das dann immer so diesen Beigeschmack hat von, ja, ich bin halt der Bastardsohn, der jetzt halt immer ein bisschen bevorzugt wird, aber niemals der richtige Sohn. Und dann will er lieber das normale Leben weiterführen, als dann so ein Halb-Halb-Ding. Und das kann ich auch irgendwie nachvollziehen.
Ja. Genau.
Ich finde aber auch, also ich finde, wir können bei den nächsten Szenen auch so ein bisschen tatsächlich, also abgesehen davon, dass Rhaenyra halt den Lord Bartimus slappt, aber
wir sind auch einmal kurz im Königsmund vor.
Genau, du bist ja, deshalb meine ich gerade, ich wollte auch darauf zurückkommen. Aber ich finde, das kann man auch etwas zügiger zusammenfassen. Im Prinzip kann man einfach sagen, der Plan von Missaria, Unruhe zu stiften im Red Keep, geht auf jeden Fall volle Kanne auf. Also die Bevölkerung da scheint definitiv offen zu sein für gewisse. Das liegt natürlich auch daran, dass die ziemlich ausgehungert sind. Das merkt man, also das hört man ja auch und sieht man auch während der Szene. Und dann, sticheln die halt, ich sag mal, die streuen das Salz in die richtigen Wunden. Ja, also schön punktuiert, immer mal sagen, ja, hey, aber bei Rhaenyra war das immer anders und die Könige, die haben da gerade ein Festmahl und wir müssen hier hungern und schüren halt so diese Unruhe, die ja dann auch relativ schnell quasi zu einer Eskalation kommt. Also dauert ja nicht lange. Es switcht jetzt ein, zweimal so kurz hin und her.
Ja, ich versuche gerade hier mitzukommen.
Ja, also Zunächst fand ich interessant bei der Szene, welche Charaktere da zusammensitzen. Dass du einmal Ulf hast, dass du einmal Diana hast, also diese das Mädel, was in der ersten Staffel von Aegon belästigt wurde. Und dann hast du auch noch Sylvie, die Bordellmutter, wo Aemond da. Also es ist schon ein bisschen komisch, dass diese drei Smallfolks da zusammensitzen irgendwie. Aber halt so alle Smallfolk, was du so halb kennst, außer You the Hammer gefühlt, sitzen halt da zusammen und reden darüber. Und es ist halt schon interessant, dass so später kommt ja so ein Punkt, also ich meine, wissen die nicht, dass Rhaenyra die Blockade macht, warum die kein Essen haben? Also ich habe mich auch gefragt, Aemond sagt das später in der Folge, wenn die da eine funktionierende Propaganda von den Grünen hätten, dann sollte der Name von Rhaenyra in Königsmund ja mittlerweile einen sehr schlechten Ruf haben, weil sie der Grund ist, warum die kein Essen haben. Deswegen wäre das wahrscheinlich am ehesten, dem Propagandaminister zu Last zu legen, dass sowas sich überhaupt festsetzen kann.
Ich weiß nicht, weil ich glaube, der Punkt ist ja, oder was ja kritisiert wird, ist ja gar nicht, also natürlich ist es auch, dass die kein Essen haben, aber was ja kritisiert wird, ist, die essen da ihr Festmahl und speisen halt auch wie die Könige und lassen uns aber hungern. Und dass die jetzt sagen, hey, okay, bei Viserys oder so war es halt auch so, dass es diese Phasen gab im Krieg, aber in den Phasen hat er halt mitgehungert, sozusagen. Und hat eben kein Festmahl veranstaltet. Und das ist ja quasi dann eine andere Ebene, dass sie sagen würden, ja, okay, also selbst wenn Rhaenyra im Prinzip für die Situation verantwortlich ist, aber das Verhalten unserer gerade, also der Könige, die hier gerade über uns stehen, das ist halt das, was uns eigentlich stört. Und dass Rhaenyra sich, auch wenn die jetzt, wie gesagt, maßgeblich die Schuld daran trägt, dass sie sich aber anders verhalten würde in derselben Situation, ihrem Volk gegenüber. Also ich glaube, es geht da mehr um diese Volksverbundenheit, ja, also die Nahrungsknappheit an sich.
Ich glaube auch nicht, dass das Volk so weit denkt mit Seeblockade, wer ist da jetzt verantwortlich oder sowas. Ich glaube, die denken, ich habe Hunger und die sehen, wie da alle ein Festmahl halten oder das Essen erlangen gekarrt wird. Und ich fand auch herrlich, wie von diesem leckeren Essen in der Kneipe geschwärmt wird, als Ulf da sitzt, also was da alles so aufgezählt wird, während er so seine Fischsuppe
da isst. Man sieht, wie das Wasser in seinem Mund zusammenläuft. Ja.
Und es klang auch wirklich alles wieder sehr lecker.
Gut, aber du hast schon recht. Springen wir mal zu dem Bitch-Slap.
ich musste an Will Smith direkt denken, an die Backpfeife.
Ja.
Von Rhaenyra.
Ja, also auch die Szene danach ist jetzt gar nicht so wichtig. Man merkt nur ein bisschen, dass Rhaenyra durchaus verstört ist durch das, was zu Stefan passiert ist, gefühlt. Also auch, dass sie quasi den Vorwurf bekommt, dass es ihre Schuld ist und sie dann so reagiert, zeigt, dass sie auch Schuld empfindet, finde ich. Und dass sie das schon mitgenommen hat.
Das denke ich auch, ja. Aber ich finde, diesen Slap fand ich eigentlich ganz gut. Sie sagt ja auch selbst, dass sie selbst schuld daran ist, dass die Leute die nicht mehr fürchten lernen, sozusagen. Also die möchte halt wieder als Herrscherin angesehen werden.
Obwohl sie es natürlich verdienen. Ja, aber das ist natürlich ein Move, der ist nicht sehr königlich. Also
überhaupt nicht, nee.
Deswegen weiß ich nicht, ob das ein guter Move von ihr war. Deswegen, ich hab das Gefühl, das ist so Last Resort Move. Also du kannst dir nicht mehr anders helfen. Und deswegen habe ich den nicht als sehr starken Move von Rhaenyra interpretiert.
Kein durchdachter, aber so ein wutvoller, spontaner und
ja.
Er zeigt auf jeden Fall, was in ihr steckt gerade. So.
Ja. Gut.
Ja, ich glaube, es ist nie ein besonders starker Move, wenn du eigentlich in einer Machtposition bist und dann Gewalt anwendest.
Genau.
Zeugt nie von Stärke. Aber also ich glaube, es ist eher, was du sagst, Tobi, es zeigt eher ihren aktuellen emotionalen Status.
Ja.
Das, finde ich, zeigt es mehr eigentlich, ja.
Und dann haben wir den kurzen Aufbau von Miseria und Rhaenyra für später. Mhm. Und jetzt müsst ihr mir mal eine Frage beantworten. Bis auf diese Folge, habt ihr das kommen sehen, was sich zwischen Miseria und Rhaenyra anbahnt?
Ich nicht, nee.
Nee.
Ich auch nicht.
Das ist auch nicht in den Büchern.
Ich habe ja vor zwei Folgen noch gesagt, Miseria taucht nie wieder auf.
Ja.
Also ich habe das auch überhaupt nicht kommen sehen. Diese Szene, die jetzt aber kommt, das war die, wo ich zum ersten Mal gedacht habe, da scheint es ein bisschen zu funken, tatsächlich.
An der Szene habe ich noch nicht gemerkt, dass es funkt. Da habe ich einfach nur gedacht, okay, die vertrauen sich jetzt durch und durch und die bandeln jetzt so ein bisschen, aber auf einer kollegialen Art. Also, dass das in die Richtung vom Ende wird, hinausläuft, das hatte ich nicht gedacht.
Da habe ich zum ersten Mal gedacht. Also, das haben sie jetzt nicht irgendwie über Folgen aufgebaut oder sowas, sondern da hat der Schreiberling von der Folge anscheinend gedacht, oh, wie wäre es eigentlich damit? Aber gut, dann erstmal wieder zurück in den grünen Rat, oder?
Ja, da passiert ja im Prinzip das, was wir gerade schon so ein bisschen besprochen hatten. Also eben, ne, dass Aemond halt sagt, er möchte gerne Otto Hightower über Lord Larys halt nicht auf ihn eingeht, ne, sondern ihn halt da quasi auch ziemlich übergeht. Und das Wichtige, was dadurch noch passiert, ist halt die Happy News. Denn Aegon ist mal wieder bei Bewusstsein oder ist zu Bewusstsein gekommen und zum ersten Mal wieder ansprechbar. Und das ist natürlich für Aemond sind das natürlich großartige Neuigkeiten. Ja.
Das Beste, was passieren konnte auf jeden Fall.
Ja, definitiv.
Und da hat er sich gedacht, dem Patienten, dem leiste ich mal direkt einen Besuch ab. Und hat Blackfyre dabei. Ist euch das aufgefallen? Das Schwert von Viserys aus Staffel 1. Das königliche, valyrische Schwert. Das sieht sehr cool aus, deswegen sieht man das immer. Das ist relativ breite Schneide. Und ist ein subtiler Power-Move, habe ich das interpretiert, dass er da mit dem Schwert von Aegon eigentlich in den Raum reingelaufen kommt. Es ist auch einmal im Close-Up, deswegen sieht man es relativ gut.
Ist aber auch krass, wie während Aemon sich so rüberbeugt, merkst du so, wie Aegon so die Hände zusammenkrampft, die Decke so zusammenzieht. Also du merkst auch einfach, wie der richtig Angst vor dem hat. Und dann dieses Gespräch finde ich halt auch geil. Also, ne? An was erinnerst du dich? An nichts? Ja, gute Antwort.
Ja, genau. An nichts.
Ja, dann wollen wir das so belassen.
Fandet ihr das glasklar, dass Aemond ihn da bedroht?
Ja, sowas von.
Schon. Also spätestens, als er diese Kugel da so reindrückt, da war es schon relativ klar.
Und? Ja, ich fand es auch relativ eindeutig. Man hätte auch argumentieren können, Aegon könnte ja theoretisch einen Gedächtnisverlust haben. Der ist ja schon aus einer hohen Höhe runtergedroppt, so. Who knows? Aber
ich glaube, der weiß.
Aber ich sag mal, ja, und das fand ich in dem Moment auch gut, dass Aemond da nicht so leicht, glaube ich, zu sagen, ach so, oh, dann habe ich ja Glück gehabt, dann muss ich ja nichts weiter tun, sondern dass der schon auch, egal was der jetzt sagt, er macht nochmal ganz klar, so sieht's aus, ne? Du weißt nicht, was los war. Und so wird's auch bleiben.
Ja.
Und ich muss sagen, das ist ja auch eine Ergänzung zum Buch, so, dass diese Dynamik zwischen den beiden hast du im Buch überhaupt nicht. Gefällt mir aber sehr gut. Also, das gibt den Grünen noch so einen zusätzlichen innere Zerrissenheit und eine innere Dynamik. Finde ich schon spannend. Gefällt mir.
Immer diese Konflikte in den Konfliktparteien. Das ist immer auf jeden Fall sehr interessant.
Das ist eine sehr gute Ergänzung.
Auch wenn es weird ist, weil echt in den Büchern Aemond nicht mal auf den Thron möchte. Und das ist hier irgendwie doch sehr anders.
Genau,
ja. Das stimmt, ja.
Also, und da ist er sehr zufrieden damit, einfach nur Regent zu sein und sagt immer, Aegon kommt zurück und so. Und hier hat er ein ganz klares Machtverständnis. Also es wirkt ja wirklich so, als würde er sich eigentlich als König fühlen.
Dann haben wir nochmal einen ganz kurzen Ausflug ins grüne Tal.
Einen kurzen, aber wichtigen Ausflug.
Aber interessant.
Ja, ja, aber einen kurzen.
Ja. Wir sehen kurz Stormcloud, den kleinen Drachen.
Der war süß.
Der war richtig süß, fand ich auch.
Ja.
Und immer noch mal kurz so ein Throwback zu Game of Thrones, als die drei Drachen noch so ganz klein waren und so. Das fand ich auch immer super cool. Und fand ich auch da wieder super nice.
Ja, und wir sehen vor allem diese verkohlte Stelle. Das ist ja ein spannendes Indiz, was da sein könnte.
Wie interpretiert ihr das? Oder was ist euer Takeaway davon?
Also bei mir ist halt die Sache, ich kenne mich mit den Drachen einfach nicht so aus. Aber für mich ist der Takeaway okay, es gibt nicht nur die zwei Drachen, die halt gerade da noch bei denen in der Kammer schlummern, sondern da ist halt noch ein weiteres Potenzial, was von Rhaenyra, die ja bisher keinen Drachen zähmen konnte, welch glückliche Fügung des Schicksals, jetzt halt eventuell noch ausgeschöpft werden könnte, sodass sie vielleicht doch noch aktiv an dem Konflikt teilnehmen können.
Das trifft relativ gut. Also eigentlich ist auch relativ klar, welcher Drache es sein wird.
Welcher vermutest du?
Ich denke, so viel dürfen wir. Ich gehe ganz stark davon aus, dass das Sheepstealer ist.
Oder ich Schafstieb. Vermute auch, dass das Sheepstealer ist.
Also man sieht ja auch noch diese verbrannten Schafsknochen, nenne ich es mal vereinfacht gesagt. Und denke mal schon ganz stark, dass das der sein wird. Und Marcel, wie du schon richtig, ich vermute mal, und so ist es nämlich nicht in den Büchern, dass Rhaenyra da ja den eventuell claimen könnte. Weil in den Büchern gibt es eine Person, die noch nicht vorgekommen ist und vermutlich auch nicht nochmal vorkommen wird.
Ich habe nämlich jetzt auch das Gefühl, mit der Folge ist es relativ sicher, dass sie eine ganz coole Person eigentlich und auf die ich mich eigentlich auch gefreut habe, Cutten und Rainer so ein bisschen mit der verschmelzen.
Ja.
Warten wir mal ab. Könnte noch anders werden.
Aber dachte ich mir aber ab Folge 1 direkt, weil die haben die noch nirgendwo eingeführt und sonst haben die ja relativ viele, eventuell später wichtige Charaktere, alle schon gezeigt.
Genau, man hätte sie wahrscheinlich schon gesehen.
Ja, das denke ich auch.
Und was dazu auch passt, ist, dass George R. R. Martin hat sich gemeldet mit einem Blogpost vor einer Woche oder anderthalb Wochen und hat auf einmal darüber geredet, dass es schon nicht unwichtig ist, wie Drachen in seiner Welt jagen und wie ihr Jagdgebiet ist. Und dass sie normalerweise ihre Jagdgebiete nicht verlassen. Und im gleichen Post hat er darüber geredet, oder nee, ein Post davor hat er darüber geredet, dass er es nicht mag, wenn solche wichtigen Dinge in der Show-Adaption geändert werden. Und ich vermute, hier kommt diese Sache zusammen, dass hier etwas passieren wird, was in den Büchern so nicht passiert ist und George R. R. Martin damit nicht so ganz zufrieden ist. Weil dieser Drache ist offensichtlich im Vale und offensichtlich... Oder man kann sich die Frage stellen, was macht er da? Und wenn George R. R. Martin in einem Blogpost schreibt, seine Drachen sind eigentlich sehr territorial und verlassen nicht aus irgendwelchen random Gründen ihr Territorium, muss man sich die Frage noch viel größer stellen. Was macht der Drache da im Vale? Und naja. Aber who knows? Also wir wissen auch nicht, wie in welche Richtung das gehen wird. Aber die Anzeichen sind da.
Driftmark nochmal kurz.
Ja, jetzt kommt im Prinzip das, was wir auch gerade eben schon mal kurz angeteasert haben, dieses Gespräch eben zwischen Adam und Alan eben über die Möglichkeiten der Herkunft, aber wo Adam eben sagt, ja, hey, ist im Prinzip alles eh egal, weil Corlys wird uns sowieso nie öffentlich so akzeptieren. Aber das hatten wir ja gerade schon mal
besprochen. Ja, ich fand, das aber durchaus noch relativ cool, weil man in dieser Szene sieht, wie, oh, jetzt muss ich aufpassen, wie rum ich die nenne, dass Alan... der, sag ich mal, mit dieser Entscheidung hadert, da Corlys zu unterstützen, wie er sich wieder seine weißen Haare abrasiert. Und sozusagen, um das nochmal zu unterstützen und zu sagen, nee, ich bin hier nicht der Sohn von ihm.
Kein Wilhelm,
Guck dir das nicht an, wie meine weißen Haare aussehen. Und parallel sieht man so einen Shot wie Adam, aber so irgendwie so weißen, nee, oder so ein Seil hat oder sowas, irgendwo daran arbeitet, mit so einem ähnlichen Werkzeug. Also da gab es so einen relativ ähnlichen Shot bei den beiden. Und das fand ich irgendwie ganz cool, dass du siehst, wie unterschiedlich diese beiden Brüder noch sind.
Ich meine, frisurtechnisch, bis auf die Farbe, ist Adam auch auf jeden Fall näher an Corlys dran. Mhm. Und er will eher die Nähe zu Corlys, ne? Der Adam.
Ich habe es doch gerade, glaube ich, falsch rum gesagt. Also, so wie ihr sagt, ist es, glaube ich, richtig rum.
Also Alan ist der mit der Glatze und Adam ist der mit den Dreadlocks.
Mhm. Ja, ja, weil ich habe es gerade nämlich andersrum gesagt, deswegen aber...
Das,
so.
Das wird niemandem aufgefallen sein. Also das, ja.
Rhaenyra und Jace. Steht auf
meiner Liste. Ja.
Genau. Ja, würde ich sagen, insofern interessant, weil wie gesagt, Rhaenyra hadert ja gerade eh mit dem Rückhalt, den sie so bekommt und mit ihrer ganzen Position. Und war ja auch, ich sag mal, also natürlich ein bisschen sauer auf Jace, dass der auch so ein bisschen eigensinnig da Dinge gemacht hat, aber ja auch so ein bisschen stolz, was er halt erreicht hat. Und ich glaube, die Szene enttäuscht sie wirklich. Das sagt sie auch später dann nochmal im Gespräch mit Missaria, dass jetzt selbst er scheinbar nicht mehr an sie glaubt. Weil auch er halt sagt, hey, wir schaffen das alleine nicht und wir brauchen Daemon. Und das ist halt für sie, glaube ich, wieder genauso dieser Stich, dieses, nee, sie möchte halt eigentlich tendenziell gerade eher unabhängig von Daemon sein und nicht immer als schwach dargestellt werden, wenn Daemon nicht da ist. Und ich glaube, deswegen, ja, war das für sie auf jeden Fall eine harte Pille, die sie da schlucken musste, dass jetzt ihr eigener Sohn das auch schon von sich gibt.
Ich glaube, immer wenn Rhaenyra hört, du brauchst Daemon, dann kriegt sie so einen halben Schlag ins Gesicht dafür.
Ja.
Das ist auf jeden Fall evil.
Man kann sich dann die objektive Frage stellen, ob sie Daemon braucht, also ob sie die Armee braucht in
diese Riverrun. Armee.
die riesige Armee. Wenn die alle sehen würden, was Daemon eigentlich macht, würde halt so jeder sagen, ist scheißegal, was, der hilft uns überhaupt nicht, der ist komplett am Trippen. Naja. Aber danach springen wir wieder nach Königsmund.
Also Miseria spoilert auch ganz kurz, dass unser Geschenk verschickt wurde, vereinfacht gesagt. Fand ich aber cool. Also da fand ich nämlich auch nochmal wichtig, dass Jace wie der in der Szene guckt, weil der ist in diesem Plan, was auch immer die vorhaben, oder was wir jetzt gleich erfahren, der ist ja nicht mit einbezogen und du merkst, dass er super enttäuscht davon ist. Also da hast du dann auch mal wieder so einen Mini-Konflikt.
Mal wieder Kommunikationsprobleme.
Ne?
Also die Serie ist einfach ein Paradebeispiel dafür, dass Kommunikation sehr wichtig ist. Und damit die Sache, damit die Sache gelingen kann.
Ja, aber dann Königsmund.
Genau, und die Boote kommen ans Ufer und in diesen Booten ist frisches Essen für die Bewohner von Königsmund. Und ja.
Fand ich einfach cool inszeniert, muss ich sagen. Das erste, dieses eine Boot und denkst so, ja, okay, nett, aber das wird der sich jetzt einstecken und dann, ja,
genau, das hab ich auch gedacht.
Und dann kommt so dieser offene Shot und dann siehst du halt diese ganzen kleinen Boote ankommen und das sah auch, finde ich, cool aus, wie die so übers Wasser da alle so angeschippert kommen.
Alle auch mit der schönen schwarzen Flagge.
Ja.
Das ist sehr wichtig. Das ist so die erste Lieferando-Lieferung in Westeros.
Ja, quasi.
Diese viel zu spät kommt, weil du so richtig Hunger hast.
Ja, ja.
Ja, kommt sie noch, kommt sie noch.
Ja, und wenn die dann gecancelt wird, das Schlimmste.
Ja, ja.
Ach ja.
Also, ah, scheiße, das ist das Falsche. Äpfel. Kacke. Ja, und dann haben wir eine ganze Abfolge von Szenen in Königsmund.
Ja, wir springen ausnahmsweise wenig.
Genau, 7 Stück hintereinander habe ich hier. Die sich im Wesentlichen um Alicent drehen zunächst einmal. Und zwar sehen wir zuerst Alicent bei Aegon, während Aegon bewusstlos ist, würde ich vermuten. Also würde ich so interpretieren.
Ja,
der. Habe ich auch so interpretiert. Also sie bekommt ja auch noch kurz gesagt vorher von den Mastern quasi, ja, der ist zwar wieder bei Wustern gewesen, aber das wird ein langer, langer, beschwerlicher, weiter Weg und der wird vielleicht auch nie mehr so der Alte. Also wird erstmal auf den neuesten Stand gebracht. Mhm. Und genau, dann sitzt sie halt so kurz bei ihm.
Und ja, entschuldigt sich bei ihm, ist vielleicht ein bisschen so weit gegriffen, ja schon, ne? Also.
Ja, wobei ich mich da ein bisschen gefragt habe, für was genau? Weil eigentlich das Letzte, was sie ihm sagt, wäre ja genau das Richtige gewesen. Nämlich, mach mal einfach nichts, bitte. Also, sie ist ja so gesehen nicht schuld jetzt daran. Also ich meine, klar, sie kann sich natürlich dafür entschuldigen, ihn generell so in diese Position gebracht zu haben.
Schon?
Für sein Leben kann sie sich entschuldigen.
Ja.
Ja, aber okay. Ich meine, Aegon war auch nie einfach so. Also das haben wir ja bei letzter Folge schon diskutiert. War für beide nicht leicht.
Ich habe mich halt wirklich gefragt, wofür konkret entschuldigt sie sich in dem Augenblick? Also für alles oder?
Ich denke auch, weil das ja eine kleine Szene später kommt, dass sie auch mittlerweile so ein bisschen von sich denkt, dass sie keine gute Mutter war. Was halt zu Teilen auch stimmt und dass das dafür einfach so eine, sie sieht jetzt, wie er da leidet, hat da Viserys schon leiden sehen und sowas und dafür ist das einfach jetzt nochmal so, sie hat ja jetzt auch aktuell keinen Wehr und dann ist Aegon so eine der letzten Personen, an denen sie sich jetzt wieder klammern kann und ja, will da vielleicht wieder so ein bisschen auf Versöhnung gehen.
Was ja auch später durchkommt, wo die kurz über Daeron reden. Wo
genau.
Sie quasi, da kriegt sie ja nochmal, das ist ja dann die nächste Szene, wo Alicent mit Gwaine redet, und da kriegt sie ja nochmal diese Sache ins Gesicht gedrückt. Der eine Sohn, der nicht von dir am Hofe erzogen wurde, der scheint ein ganz guter Dude geworden zu sein. Und das ist natürlich schon ein Schlag ins Gesicht. Andererseits eine gute Sache. Und das fand diesen Konflikt in ihr haben sie schön gezeigt. Also sie freut sich darüber, aber gleichzeitig wirft sie sich auch vor, wie kann es sein, dass die ich erzogen habe,
verkorkst sind.
Ja, jetzt in der Situation sind so.
Aber ich fand es eigentlich ganz nett, weil das von dem Gwaine ja gar nicht böse gemeint ist.
Nee.
Also, das ist einfach, er sagt einfach, hey, das ist ein guter Junge. Und erzählt dann auch noch so, also, das, was ich da auch interessant fand, ist so ein bisschen da nochmal die Familienverhältnisse. Mhm. Ne? Mhm. Dass Otto halt Alicent damals dann mitgenommen hat nach King's Landing und in diese ganze, richtig royale Welt quasi, sozusagen. Und er aber eben als ältester Sohn, was ja irgendwie auch Sinn macht, aber halt quasi zu Hause bleiben musste, um das Haus quasi aufrechtzuerhalten, aber eben auch selber erst 8 war.
Ja.
Also sich halt auch einfach vom Vater verlassen und vernachlässigt fühlt, was ja auch verständlich ist. Und ja auch selber sagt, hey, du warst schon immer sein Favorite und ich war schon immer zweite Wahl. Fand ich nochmal eine kleine, aber interessante Tiefe für den Charakter, weil der ja bisher sonst in der Serie sehr blass war.
Das stimmt schon, ja.
Für mich ist er immer noch so ein Mini-Jamie Lannister. Also so, der kommt so super arrogant in die Serie rein und voller, sag ich mal, Selbstbewusstsein und dass er alles besser weiß. Und dann wird er extrem gehumbelt durch die Dinge, die ihm passieren. Zum einen halt dieses dieser Drachenangriff von Rainer, nee, von Baylor und dann auch noch als Krähenruhe an sich. Und jetzt hat man schon das Gefühl, der ist schon sehr gedämpft jetzt und denkt auch über andere Dinge so ein bisschen anders nach. In so Jaime Lannister in Mini-Kompakt.
Ja. Und, ich finde aber auch ich finde auch nochmal spannend, dass sich ja nach Otto erkundet wird, was du vorhin schon meintest. Ja. Ne? Wo zur Hölle ist eigentlich Otto?
Wo ist Otto?
Eine sehr gute Frage.
Ja, können wir kurz mal die Frage diskutieren?
Ja, also ich habe keine These. Ich weiß nicht, wo er ist. Ich rätsel genauso, wo er sein könnte.
Aber man weiß es ja wirklich nicht. Ne? Also.
Nee, nicht direkt, aber wir haben in der ganz kurzen Szene davor, wie auch der Krieg in der Weite also nach und nach ausbricht. Also da, wo Haus Rosengarten und auch Alsace ist. Und dass da ein Haus ist, das jetzt aufmüpfig wird gegen die Hohenturms.
Beastbury.
Und, genau, die Lord Bienengraben. Dass der übrigens seinen Kopf so zermatscht bekommen hat im Ratssaal.
Staffel 1.
Staffel 1.
Ich glaub, wahrscheinlich klingt jetzt gerade nicht so bei Marcel, aber das...
Das direkt nachdem Viserys tot war und die dann ihr Spielchen da gemacht haben im Grünen Rat, da war das der Einzige, der noch gesagt hat, nee, Rhaenyra ist eigentlich die Königin.
Ja.
Und dann war sein Kopf in der Kugel, vereinfacht gesagt.
Ja.
Und genau, und dieses Haus, das ist nämlich, glaube ich, für später nochmal wichtig, das ist gerade in der Weite und kämpft gegen die Hohenturms.
Ich finde immer interessant, man unterschätzt teilweise bei der Serie einfach, welche Macht hinter einzelnen Personen steht. Weil du siehst dann so eine Person, so eine random Person im kleinen Rat oder sowas, kannst mit der gar nichts anfangen,
ja.
Mit der Person passiert irgendwas und auf einmal ist irgendwo Krieg. Und das ist halt teilweise so, ja, da sitzen die wichtigsten Personen aus ganz Westeros und da ist halt eine riesen politische Maschine hinter diesen einzelnen Personen. Also es wäre so irgendwie, als würde da der Verteidigungsminister irgendwie auf einmal der Kopf eingeschlagen werden oder so. Und das vergisst man manchmal, weil das halt einfach nur einzelne Personen sind und dann durch so Aktionen bringen die das wieder in die Serie rein, finde ich immer sehr gut. Ja. Ich habe dich ein bisschen aus der Bahn geworfen.
Nee, alles gut, alles gut. ja, oder hast du noch eine Theorie, wo Otto ist?
Ich weiß nicht, ob Otto, ich habe das so ein bisschen so interpretiert, dass Otto jetzt auch gerade nichts mit dem Hof zu tun haben will. Also ich habe das tatsächlich so interpretiert, dass Otto absichtlich nicht antwortet. Ich glaube, der hat die Briefe bekommen, aber dann weiß ich wiederum nicht, ob das...
Was ich mir noch um Ecken vorstellen könnte, weil ich halt im Kopf hatte, dass in den Büchern Otto mit der Triarchie verhandelt und dafür sorgt, dass die Seeblockade zerstört werden soll. Vielleicht, dass der genau das gerade aktuell tut, das aber niemandem berichtet, aber da Aemond den ja auch wieder als Hand haben will, dass die vielleicht zusammen ein Spiel spielen. Obwohl, nee, Aemond
weiß auch nicht, wo der ist. Aber Aemond sucht
den ja auch. Er sucht den ja auch.
Die erreichen den ja nicht.
Ne? Ja, stimmt. Nee, dann möchte ich das zurücknehmen.
Naja. Telefon auf Anrufbeantworter gestellt und nichts abgehört. Aber man muss halt auch sagen, dieses Rabensystem ist halt wahrscheinlich auch einfach nicht so gut.
Ja.
Also vielleicht ist er einfach wandern irgendwo.
Wobei das erstaunlich gut funktioniert, muss man auch mal sagen. Ja,
also, ja stimmt. Wenn es funktionieren muss, dann...
Da geht wirklich wenig verloren eigentlich.
Ja. Ja. Obwohl, wenn die nicht wissen, wo Otto ist, wie will man dann auch so einen Raben hinschicken?
Ja. Das ist schon schwierig. Ja, so. Handys gibt's noch nicht. Und jetzt... Wir sind eigentlich noch in Königsmund. Alicent und Helena haben ja noch eine kurze Szene.
Mhm.
Wo Helena wieder so einen weirden Spruch raushaut.
Die macht wieder ihr Helena-Ding.
Konnte ich nichts mit anfangen. Habt ihr das irgendwie eine Interpretation dafür?
Also sie hatte ja irgendwie so kleine Viecher in einem Käfig.
Heuschrecken, oder?
Heuschrecken grillen, ich weiß es grillen, nicht. Auf ja, Deutsch sowas. Sagt die, dass sie nicht mehr, dass da eine nicht mehr zirpt oder nicht mehr
Crickets. Singt.
Ja, ja. Und dieser Käfig, das hat mich so ein bisschen dran erinnert, wie die nachher in der Kutsche in diesem Käfig sind.
Hm.
Also, dass es so ein Gefangen ist oder beziehungsweise, dass die sich da, weiß ich nicht. Ich hatte irgendwie das gedacht, das ist so eine Anspielung auf Helena und Alicent selber, wie die
ach so, ein bisschen ich dachte gefangen jetzt vielleicht die Käfig Königswache, die da gegebenenfalls getötet wird.
Könnte auch ja, sein. Oder die.
Aber es ist so offen zur Interpretation. Eine Grille zirpt nicht mehr. Und irgendjemand ist wahrscheinlich gestorben.
Also irgendwas Wichtiges wird es auf jeden Fall gewesen sein.
Dann kommen wir...
Ja, aber das führt halt ja, also ja. Die Szene führt ja dazu, dass sie halt, dass Alicent sie halt fragt, hey, ne, ob sie mit ihr quasi da wieder Kerzen anzündet, was sie ja offenbar sehr gerne macht. Scheint generell nicht so der allersicherste Ort zu sein.
Mhm.
Ist halt
in der Stadt. Außerhalb vom Roten Bergfried.
Das ja.
Aber
Marcello hat schon wird er regelmäßig aufgesucht.
Ja.
Und auch da, und jetzt ist halt quasi der Punkt, den ich eben schon so ein bisschen angeteasert habe, wo es dann eben anfängt zu eskalieren. Also sie kommen halt aus dem aus der Septa, danke, kommen sie heraus und dann ist eben das Volk schon sehr aufgebracht. Also haben jetzt eben diese ganze Essensladung von Rhaenyra bekommen und fangen eben wirklich an, sie zu beleidigen, sie mit da Lebensmittelresten zu bewerfen und so weiter. Und ich sag mal so, so richtig eskalieren tut's dann in dem Augenblick, wo halt einer aus dem Volk Alicent quasi packt und ja, einer aus der Garde ihm einfach den Arm abpackt.
Mhm. So. Und da muss ich sagen, was ich da richtig gut fand in der Szene, ist, dass du merkst, dass die Königsgarden, die da einfach von Aegon nur so befördert wurden aus Jux und Dollerei, dass die wirklich von ihrem Jobs nichts verstehen. Weil du denkst wirklich, Moment, was machen die da für eine Scheiße? Die beiden rennen da und die sind noch da vorne. Aber ja, die haben ja, die sind ja untrainiert dafür und können den Job ja nicht. Und das merkst du da wirklich,
Ja, das merkt man ja eigentlich auch schon daran, dass der überhaupt direkt den Arm halt durchschlägt, weil, also jemand, der ein bisschen nachdenkt, dem ist ja klar, dass es damit komplett eskalieren wird.
Und auch leicht hätte schief gehen können, darf man ja auch nicht vergessen.
Ja. Und auch das.
Einmal so ziehen.
Ja. Stimmt, ja. Also, war, auch das war schon keine kluge Aktion und wie sie sich dann danach verhalten, wirkt auch wie so ein Hühnerhaufen einfach, also völlig, völlig verloren irgendwie. Und sie werden ja dann auch zum Teil überwältigt und ziemlich zusammengeprügelt.
Obwohl sie auch eine sehr schlechte Ausgangslage haben, weil Alicent den befiehlt, steckt die Schwerter weg, um das nicht mehr eskalieren zu lassen. Aber zu dem Punkt ist es so weit eskaliert, dass das ja indirekt das halbe Todesurteil für dich war. Also die
ja, tat
mir auch ein bisschen leid.
Ist die Frage, ist da jemand gestorben? Also der eine Dude, der da runtergerissen wurde, den
Denke ich schon.
Da wurde er nachher so draufgestorben.
Der hat schon ordentlich was abbekommen.
Ich glaube auch, dass der Vergangenheit ist. Die anderen drei, die da noch standen, könnte ich mir vorstellen, dass die noch da weggekommen sind. Aber ist schon fraglich.
Bin mir nicht so sicher. Also es sah schon sehr eskalativ aus.
Also wäre schon crazy, wenn da vier Königswachen gestorben wären oder so. Das war, aber waren ja auch
das
wirklich
nicht, das war schon krass,
waren ja nicht die Besten. Ja.
Genau, aber Alicent und Helaena können nach ein paar Schwierigkeiten fliehen und sitzen dann halt in dieser Kutsche.
Und Alicent hat eine Verletzung an der, am Arm. Ja. Die wird nochmal speziell gezeigt. Und ich hatte direkt so, weißt du, in Game of Thrones war das immer so, hier, wie hieß der graue Tod? Wie hieß der, diese Lepra-Erkrankung?
Diese Schuppen,
Grauflechte. Grauflechte, glaube ich, ne? Und so eine Impression hatte ich irgendwie, auch wenn ich jetzt nicht wüsste, warum das so sein soll.
Ja, die Sache ist, ich war mir nicht ganz sicher, ob es wirklich ihre eigene Wunde ist, weil das ist ja nur so Blut auf diesem Weiß, oder? Also ich habe nicht exakt
explizit gesehen. Das sah wie so ein Schnitt aus.
Ja. Mhm. Weil ich war mir nicht ganz sicher, ob es ihre eigene Wunde ist oder ob es halt Blut ist von dem Arm, der quasi abgeschlagen wurde.
Ja, könnte.
Weil auch da würde ich verstehen, dass sie da halt drauf schaut und halt denkt, oh, das
mein Kleid.
Ja. Aber es kann auch sein, also ja, kann durchaus sein, dass es ihre eigene Wunde war, ja. Weil das stimmt schon, das wird nochmal explizit gezeigt.
Ja, also mich hat das dran erinnert, aber das ist so der einzige Schnitt am Arm, den man vorher schon mal hatte, ist, wo Rhaenyra und Alicent irgendwo im Saal sind, also erste Staffel noch, nachdem Aemon das Auge verloren hat. Und da greift Alicent ja Rhaenyra an und gibt ihr so einen kleinen Cut. Ah, ich weiß nicht, ob das so eine leichte Parallele dazu ist. Aber sonst gab es wenig Schnitte.
Im Wesentlichen hat Rhaenyra durch den Aufstand ja jetzt ihr auch so einen Cut verpasst.
Ja. Indirekt, ja, stimmt.
Ich meine, hätte sie vor zwei Folgen in der Septa noch sehr viel direkter machen können. Aber schon auf eine gewisse Art und Weise ist das eine Quid pro Quo. Mhm.
Und es gab noch eine wundervolle Szene. Oder wundervoll eigentlich. Während dieser ganzen Panik sieht man ja Hugo den Hammer, wie der da...
Ich komme auf den deutschen Namen
nicht. Hugo.
Ja, Hugo der Hammer.
Ja. Wie der da einerseits so einem Typen eine runterhaut, um so ein bisschen ein paar Möhren und ein bisschen Kohl abzubekommen. Aber er streichelt auch ganz kurz den Hund.
Ja.
Und da war der Hund wieder. Und jetzt habe ich ihn auch gesehen.
Das ist eigentlich der Star von der Staffel.
Ja.
Der Hund von Cheese.
Von Blood and Cheese.
Ja. Und da sieht man halt auch, was sie offensichtlich, die zeigen offensichtlich, wie Hugo sich, Hugh, sich von einem, sag ich mal, fügigen Bürger, der den König liebt, entwickelt zu, ich schlag dem ersten Dude in die Fresse, nur um ein bisschen Kohl und Kartoffeln zu kriegen.
Weil es aber lebensnotwendig ist.
Weil es lebensnotwendig ist, genau, ja. Und dann fragt man sich auch direkt, hat Rhaenyra genau so viel Essen geschickt, dass sie wusste, das ist sofort weg und dann entsteht ein Aufstand, weil die anderen auch Essen haben wollten. Hoffentlich, weil das ist ja richtig clever.
Das mit Sicherheit. Genau. Ich würde davon ausgehen, dass die jetzt nicht so viel geschickt hat, dass die erstmal für eine Woche alle easy leben können, sondern dass das halt so ist, so als Zeichen, aber dann halt auch, es soll ja nur der Funke sein.
Genau, ja.
Stimmt, sagt Missouri ja auch. Die Scheite sind gelegt, jetzt müssen wir noch das Feuer entfachen.
Ja.
Ja, ah ja, hatte ich gar nicht drüber nachgedacht. Ich dachte, die wollte einfach nur zeigen, hey, die ist die Gute und ich kümmere mich um euch, während andere sich nicht kümmern.
Ist natürlich aber sehr...
Panik ist natürlich
sehr cleverer. Sehr fiese Sache, ein Essen zu schicken, um Aufstand zu auszulösen. Also genau das, was ich mag. Genau diese hinterhältigen Aktionen, die geben der ganzen Serie halt diesen Spice.
Also, ja.
Ich muss aber sagen, ich mochte die nächste Szene auch sehr gerne.
Ja.
Wo halt Lord Alaris dann als dritte Instanz, nachdem jetzt schon Aemond und Alicent mal da waren, auch zu Aegon geht und er auch wach ist. Und aus seiner Sicht, der ja auch immer quasi als Krüppel so irgendwie bezeichnet wurde und immer, auch, sag ich mal, vielleicht nicht das leichteste Aufwachsen hatte, ihm so ein bisschen aus seiner Sicht die Dinge schildert, wie sie jetzt halt sind oder wie sie halt für Aegon sein werden. Nämlich auch sehr, sehr schwer. Und was ich aber cool fand, war dieser Satz, ich habe es mir nochmal aufgeschrieben, they will underestimate you and this will be your advantage. Also ne, sie werden dich unterschätzen und das wird dein Vorteil sein. Und das ist ja das, was er die ganze Zeit eigentlich lebt. Ja, also dieses, dass er immer unterschätzt wird, immer so, ach, der dieser kleine, unwichtige Typ. Und das führt genau dazu, dass es halt schafft, sich da so seinen Weg reinzubahnen, weil ihn niemand so richtig für voll nimmt und niemand als Gefahr wahrnimmt. Und ja, Aegon scheint auch nach wie vor, also Lord Larys scheint die einzige Person zu sein, bei der Aegon das Gefühl hat, okay, die Person kann mir wirklich vielleicht helfen. Und deswegen sagt er auch einfach nur die Worte help me. Also da sagt, macht er eigentlich zum ersten Mal deutlich, dass er Panik hat und eigentlich dringend Hilfe braucht.
Bisschen zu Recht, ja. Ich fand aber Larys Kraft, also der ist ja kurz davor als Hand nicht genommen worden. Und sucht natürlich jetzt indirekt wieder seinen nächsten Verbündeten. Also der ist da auch wieder clever mit seinen Schachzügen am Spielen. Und er sagt zu Aegon am Anfang auch noch so, du bist jetzt schon eine Legende, du hast Drachenfeuer überlebt. Und damit spielt er halt aber auch, da drückt er die richtigen Knöpfe, glaube ich, bei Aegon. Weil das ist ja das, was Aegon immer wollte. Er wollte toll angesehen werden, auch vor allem vom Volk. Und das gibt er ihm so zum Einstieg vom Gespräch. Das fand ich ziemlich cool.
Und man merkt halt auch, dass das eigentlich eine zynische Motivation auch von Larys wahrscheinlich ist, weil er bei Alicent und bei Aemond keine großen Machtoptionen mehr hat. Bei Alicent, weil sie nicht mehr an der Macht ist und bei Aemond, weil er sich nicht auf ihn einlässt. Dass er überlegt, okay, wer ist über? Ah ja, der halbverbrannte Aegon im Bett. Wenn der noch lebt, könnte der eine Option für mich sein. Also ich unterstelle ihm da schon immer noch eine zynische Motivation.
Auf jeden Fall.
Auch wenn das Gespräch dann noch sehr gut war. Und auch so ein bisschen nochmal an Tyrion so erinnert, ne? So, durch die Benachteiligung hast du einen Vorteil auf die eine oder andere Art. Also, fand ich auch cool. Gut, wieder zu Trippy Trappy Harrenhal.
Damon, was treibst du?
Hatten wir ja schon im Wesentlichen, im Kern, sage ich mal so, angerissen. Jetzt ist aber allerdings etwas passiert. Was auch interessant ist, Simon Strong, also zunächst einmal durchlebt Damon etwas, was er so nicht getan hat damals, nämlich er hilft Viserys bei seiner Trauer. Mhm. Und das war für mich so der Katharsis-Moment, also die Verbindung zwischen Viserys und Damon ist da auf einmal da in seiner Vision, die er sich wahrscheinlich immer gewünscht hat, aber nie ausleben konnte.
Genau.
Und da ist so gefühlt der Punkt, wo er bricht und wo er quasi so angekommen ist am Rock Bottom.
Mhm, schön gesagt.
Ja. Das war eine starke Szene. Und dann wird er halt mit der Nachricht konfrontiert, dass der Tully gestorben ist und bricht in Tränen aus.
Erst grinst er kurz, als er die Nachricht hört. Was ich ganz interessant fand, weil ich liebe einfach jeden kleinen Shot auf Damons Gesicht, weil das immer spaßig und interessant ist.
Bände spricht.
Ja, aber dann natürlich, als er dann die Schlüsse zieht, Alice Storm ist sehr wahrscheinlich dafür verantwortlich. Alice Strom oder Alice Rivers. Dann weint er. Das war die erste Szene, wo man ihn nicht in der Vision weinen sieht, habe ich das Gefühl.
Ich glaube auch. generell, er sagt Entschuldigung er bettelt in der Folge, also er ist wirklich am Ende gefühlt. Das Wein finde ich aber immer noch ein bisschen ambivalent. Ich wusste jetzt nicht genau oder ich konnte es nicht eindeutig interpretieren. Weint er wegen der Vision? Weint er, weil er irgendwie den toten Viserys mit dem toten Tully jetzt in seinem Kopf so vermischt, weil das die Situation irgendwie eine ähnliche ist? Also er wird ja nicht um den Tully weinen. So,
nee.
Deswegen.
Nee, das bestimmt nicht, nee.
Aber ja, also
ich hätte jetzt gedacht, also wie du schon meintest, der ist so am absoluten Tiefpunkt und hat jetzt tatsächlich mal die erste gute Nachricht gehört und weiß oder glaubt zu wissen, dass Alice eine Verbündete von ihm ist. Vielleicht ist das auch so ein, nach dieser ganzen Katharsis, die er da durchgegangen ist, ist das so ein Erleichterungswein.
Ja, so habe ich es irgendwie mehr gedacht. Ja, so kommt es schon rüber, ne? Das stimmt. Ja, dann sind wir mal gespannt, was sich daraus entwickelt. Ob Daemon nächste Folge immer noch im Harren ist. Mhm. Also wenn in nächster Folge wieder die erste Szene mit Daemon ist, wieder am Trippen ist, ne?
Ey.
Dann weiß ich nicht, aber gut.
Dann ist da noch ein Glas saure Gurken.
Sind wir mal gespannt.
Ja. Ich fand aber eine Sache noch interessant, das aber was ich gelesen habe. Alice hat ja gesagt, 3 Tage, bis der Wind weht, ne? Und die Entfernung von Harrenhal zu
River Run
ist eigentlich eher so ein Wochenmarsch oder sowas. Und trotzdem heißt es ja, dass sie da gewesen sein soll.
Stimmt.
Und da ist halt auch die spannende Frage, war die wirklich da? Also, oder hat die Sir Simon Kraft auch irgendwie im Bann und behauptet es einfach nur, dass sie das war? Oder ist sie da als Eule irgendwie rübergeflogen?
Ist sie da als Eule rübergeflogen? Oder hat sie vielleicht irgendwelche Heilmittel geschickt oder so? Das kann natürlich auch noch sein, dass sie irgendwie angefragt wurde, hey, hier, beste Hexe im ganzen Land, wer hat die besten Tränke und ist die schönste im ganzen Land? Ja, keine Ahnung. Und hat sie halt irgendwie so ein Heilmittel darüber geschickt und dann ist der Tod umgefallen. Ist natürlich ein bisschen suspicious, ist generell ein bisschen verdächtig, dass sie auf einmal ihn behandelt und schon fällt er tot um. Also, dass da nicht irgendwelche Augenbrauen nach oben gegangen sind, finde ich schon ein bisschen komisch. Aber
weiß man ja nicht, ne?
Der war ja offensichtlich mehr als fragil, der Kollege.
Ja.
Und ist auf jeden Fall jetzt tot. Was die ganze politische Situation in den Flusslanden auf den Kopf stellt.
In der Tat. Driftmark. Wen haben wir, Marcel? Adam oder Ellen?
Wir haben da den guten Adam.
Sehr richtig.
Gut. Ah, seht ihr?
1-1 mit
Stand. Ja, und jetzt kommen wir nämlich zu der Szene, ne? Also, um es kurz zu machen, wir haben die Begegnung mit
Seasmoke.
Seasmoke, genau. Nee, heißt er nicht Seashadow?
Seasmoke? Seasmoke oder Seerauch?
Ah, Seasmoke, okay. Mit Seasmoke. Und ich finde halt schon, dass das eine andere Qualität hat als bei Sir Stefan. Weil am Anfang ist er zwar panisch und hat Angst, na klar, weil ist halt ein Drache. Und dann siehst du aber ein bisschen, wie sich diese Connection halt aufbaut. Also dieser Augenkontakt, den gefühlt bei, wo Sir Stefan einfach nur Angst hatte und nur Panik und was tut er mir jetzt und immer nur so passiv war, da wirkt er, finde ich, in diesem Kontakt auf einmal, der da zustande kommt, sehr viel aktiver und sehr viel entspannter. Nicht am Anfang, aber ich finde, je mehr Augenkontakt die miteinander haben, umso mehr entspannt er sich. Und deswegen dachte ich da schon, ja, das wird wahrscheinlich funktionieren.
Also ich habe das eher so interpretiert, dass, ich habe das so verstanden, dass Seasmoke jetzt quasi durch dieses Ritual, was sie vorher gemacht haben, irgendwie in so eine Stimmung gekommen ist, dass er wieder einen Drachenreiter braucht. Und jetzt sucht er jemanden, der Laenor sehr ähnlich ist irgendwie. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Seasmoke halt einfach eine Person gesucht hat, die sehr ähnlich zu Laenor ist, also seinem vorherigen Reiter. Und Adam sieht ihm ja nicht nur ähnlich, sondern hat ja auch
ist der Halbbruder.
Ist der Halbbruder. Und den hat er dann irgendwie im Vorbeifliegen gesehen oder auch schon vorher mal gesehen und der huntet den ja richtig down. Also von Anfang an hat er den auf dem Kicker. Deswegen, also es hat ein bisschen mehr so das Verdrehte quasi, dass Seasmoke Adam geclaimed hat und nicht andersrum. Und ja. So habe ich das halt so empfunden quasi. Dass Seasmoke mit einer klaren Absicht zu dem hingeflogen ist. Dass er von vornherein wusste, ja, ich will einen Reiter, aber ich weiß, wen ich will. Ich will den Kollegen da, der aussieht wie mein vorheriger Reiter. Ja. Und so riecht vielleicht auch, oder?
Genau, ungefähr das gleiche Blut hat. Und ich fand auch, wie er den verfolgt hat, das hatte wirklich sowas, ja, hätten sie Zeit, ein bisschen über ihren Lord Jesus Christus zu reden und wie er den da hinterher
rusht. Ich hatte aber auch das Zeugen Valyrias.
Stimmt, genau. Ich hatte aber auch das Gefühl, eher, dass Seasmoke, das wird irgendwann auch vorher schon gesagt, dass der reiterlos ist und einsam ist, dass der wirklich jetzt Bock hatte, wen zu finden. Und genau den, er jagt ja auch wirklich genau den, also der hat den schon stark im Blick.
Ja, das auf jeden
aber
Fall.
Aber du hast vollkommen recht, dann Adam ist dann nicht weinerlich und komplett ängstlich, sondern du hast diesen Turning Point.
Weil ich glaube nämlich, also ich gebe euch da völlig recht, dass das natürlich von dem Drachen quasi sogar ausgeht. Aber ich glaube trotzdem, dass der jetzt nicht alles und jeden akzeptiert hätte.
Ja, ja. Ja.
Auch, und er hat den im Visier aus den genannten Gründen, aber Adam lässt sich dann eben auch auf diese Verbindung ein. Mhm. Und ist eben nicht dann nur von Angst durchzogen und verkriecht sich oder rennt weiter weg, sondern ja, ist dann halt schon auch von seiner Seite auf Augenhöhe ab einem gewissen Punkt wahrscheinlich.
Ja. Ja. Ist schon spannend. Weil Laenor, also ist ein bisschen fraglich, der hat ja eigentlich kein targarisches Blut, ne? Außer Corlys stammt irgendwie von den Targaryen ab. Wo jetzt ich aber stammbaummäßig nicht so am Start bin. Weil ich meine, der ist ja ein Halbbruder von Laenor. Und Laenor hatte ja targarisches Blut, weil er der Sohn von Rhaenys war. Aber Adam ist ja der Bastard von Corlys, also Corlys mit irgendeinem anderen Mädel.
Aber okay,
Wir wissen nicht von wem, das stimmt. Das könnte natürlich irgendwie so ein auch targarischer vielleicht ist da irgendwo ein bisschen Targaryen drin.
Im Nachhinein, die Valyrians, die haben ja auch
wieder, argumentiert.
So. Also die Valyrians haben ja auch wieder targarisches Blut, so ein bisschen in sich, oder valyrisches Blut genau genommen.
Ja.
Das hatten wir schon mal. Also ich denke schon, dass das deshalb...
Ja, das hatten wir schon mal und da gibt es ja einen Unterschied. Also dass du zwischen diesen
valyrischen
Drachenlords und den einfach nur Valyrern...
Es gibt einen Unterschied, aber die haben ja trotzdem valyrisches Blut immerhin.
Ja, ja. Also es ist so das next best
thing. Ja. Also, nah verwandt, würde ich sagen.
Genau.
Gut. Dann kommen wir zu Rhaenyra und Myseria, beziehungsweise dieser Schwarz ist keine warme Farbe. Ich weiß nicht, ob ihr den Blau ist keine warme Farbe Film kennt. Ja, okay. Also mich hat's überrascht.
Ja, mich hat's in der Folge nicht mehr überrascht, aber im Gesamtkontext hat's mich überrascht tatsächlich. Also das... ich finde es auch nicht wild, weil ich finde, Rhaenyra hatte schon immer so Untertöne irgendwie und die ist ja auch so sehr, es ist ja mal wieder Thema, dass sie auch durchaus mit den Genderrollen unzufrieden ist und so weiter. Ja. Ob das jetzt auf die Sexualität übergesprungen ist, ist jetzt, man kann auch argumentieren, dass in Staffel 1 das zwischen ihr und Allison das vielleicht schon so ein bisschen mehr als Freundschaft war und dass Allison vielleicht auch deswegen so angepisst war, dass Rhaenyra mit Daemon dann im Endeffekt und mit Kristen da rumgevögelt hat. Who knows? Deswegen fand ich das jetzt nicht out of character oder sowas. Hat mich jetzt nicht schockiert.
Nö.
Aber andererseits fand ich es auch gleichzeitig so, okay. Also, fand ich jetzt auch kein Reveal, wo ich dachte so, ja gut, weiß nicht. Habe ich einfach keine starken Gefühle zu.
Ja, also das hat mich auch überrascht auf jeden Fall. In der Szene, ich habe das auch nicht kommen sehen bis zu der Szene tatsächlich. Ich dachte auch, okay, da hat sie jetzt so zumindest eine Verbündete, der sie wirklich vertraut. Aber dass es dann auch auf diese Ebene kommt, habe ich nicht kommen sehen. Aber so gesehen stört es mich natürlich nicht, weil ich einfach nicht mit dem Buch irgendwie da in eine Richtung geprägt bin. Und denke mir einfach, okay, ja, wieso nicht? Also es ist für mich genauso eine Entwicklung wie jeder andere auch. Und von daher stört mich das erstmal nicht und bin einfach gespannt, was damit jetzt passiert, ob das irgendwie eine Relevanz hat. Oder halt auch nicht, kann ja auch sein, dass das im Endeffekt dann politisch gar nicht so relevant wird. Ist halt interessant dann im Zusammenspiel mit Daemon, ja, wenn der wieder mehr Rolle spielen wird, ob das da dann halt
awkward. Ja, die hatten ja auch beide schon was mit Myseria. Also vielleicht eine spannende Dreiecksbeziehung oder eine unentspannte Dreiecksbeziehung.
Ja, also ich meine, die Targaryen sind ja aufgeschlossen vielen Dingen gegenüber, von daher sollte das anscheinend kein Problem sein.
Ich finde aber auch Myserias Hintergrundgeschichte. Also sie lässt ja, sage ich mal, wortwörtlich die Hosen runter. Und das fand ich auch schon mal hart zu hören.
Das stimmt, ja.
Fand ich aber nicht, hat mich jetzt nicht besonders gehittet. Also als Zuschauer jetzt. Das ist natürlich eine harte Background-Story. Aber ich fand es, wie es rübergebracht war, fand ich das jetzt nicht mit so viel Impact. kam für mich jetzt nicht so, also es war jetzt nicht so, dass ich die Emotionen von Miseria kamen für mich nicht so rüber. Ist aber vielleicht auch okay. Der Charakter, der sehr begrenzt ist.
Ich fand schon, dass das funktioniert hat, gerade auch so im Zusammenspiel mit Rhaenyra, dass da jetzt gegenseitig das volle Vertrauen ist, die engsten Geheimnisse werden erzählt. Das finde ich hat eigentlich schon ganz gut funktioniert.
Ich glaube, ich finde die Schauspieler von Miseria nur so. Echt? Ja, gut. Ich finde die gut, aber jetzt nicht besonders gut.
Also. Oh, ich finde die ganz solide.
Also ich fand es auch in der Szene nicht unstimmig. Aber ich weiß auch, was du meinst. Also es hat, ich sag mal, es ist ja ein Dialog, der kann ja auch richtig einen Punch landen, sag ich mal. So von dem, was sie da erzählt, was ihr widerfahren ist. Und den gibt's nicht. Also es passt in die Szene eben, ne? Dieses, okay, wir vertrauen uns jetzt so weit, dass wir uns wirklich alles quasi anvertrauen, um halt auch diese Nähe erstmal aufzubauen überhaupt. Aber dass jetzt ihre Geschichte bei mir so, ja, ein flaues Gefühl im Magen, klar, ein bisschen schon, weil einfach das, was sie erzählt, einfach ja grausam ist. Aber von dem, wie es rübergebracht wird, das stimmt schon. Da wäre noch Potenzial da gewesen, dass das noch mehr gehittet hätte, das stimmt.
Erinnert ihr euch an die wunderbare Szene, wo Varys mit Tyrion redet und Varys hat so eine Holzbox. Und Varys erzählt davon, wie ihm als kleines Kind die Genitalien abgeschnitten wurden von einem Zauberer und er diese Stimmen gehört hat und so weiter. Und er gearbeitet hat, um eines Tages in eine Position zu kommen, um es diesen Zauberer heimzuzahlen. Und dann öffnet er die Kiste und da ist da dieser Dude drin. Und an die Szene muss ich so ein bisschen denken, nur halt in viel, viel schwächer. Weil die Szene hat sich bei mir so reingebrannt, die war so stark. Nun hast du halt auch bei Varys einen so dichten Charakter über so viele Staffeln aufgebaut. Ja. Aber das ist eine ähnliche, von der Konstellation eine ähnliche Szene und die hatte Punch ohne Ende. Das war eine richtig gute Szene.
Das stimmt. Endszene, Marcel. Ja. Wer fliegt weg?
Ja, die Endszene ist eigentlich nur, dass halt die News kommen. Hier, wir haben Sea Shadow. Und dann Sea Smoke. Ach ja, Sea Smoke. Ja, ich habe mir hier einmal Sea Shadow aufgeschrieben, deswegen komme ich jetzt immer wieder drauf zurück. Sea Smoke, der halt gesichtet wurde. Und dann sagt Rhaenyra auch mal, ja gut, das ist ja völlig normal, das macht er halt. Aber mit neuem Reiter. Wer könnte das bloß sein? Man weiß es nicht. Wir tappen völlig im Dunkeln. Mhm. Ja, und daraufhin bricht Rhaenyra halt direkt selber auf. Und er greift jetzt endlich doch mal selber die Initiative. Weil natürlich nicht klar ist, wer jetzt der Reiter ist und natürlich die Vermutung jetzt durchaus im Raum steht, dass es jemand von Team Grün sein könnte.
Und ich die Vermutung ein bisschen weird finde. Also
ja, ein bisschen weird fand ich es auch, weil wer konkret, aber
und die sagen auch, es können nur die Raum. Grünen sein irgendwie.
Und das ist ja. Aber ich glaube, die haben gar nicht auf dem Schirm, wer noch auf ihrer Seite wäre, der überhaupt theoretisch vom Blut her oder von Abstammung her überhaupt in Frage käme. Und ich glaube, aus dem Grund. Aber ja, und jetzt macht Rhaenyra das, was sie schon die ganze Zeit bemängelt, dass sie immer nur zu Hause sitzen muss und immer nur zuschaut und macht sich selber auf den Weg, um offenbar zu schauen, ob das Freund oder Feind ist.
Das ist die große Frage, hat Rhaenyra Adam schon mal gesehen?
Oh, das ist eine gute Frage.
Weil es muss ja dann in der nächsten Folge eigentlich zu dem Moment kommen, wo sich quasi die Autos gegenüber parken und man guckt sich am Steuer an.
Gut.
Ja, das muss ja dann so ein bisschen sein. Wer bist du denn?
So. Welches Team bist du?
Ja.
Gute Frage. Ich hatte auch tatsächlich gedacht, weil die Szene war dann auf einmal cut vorbei. Ich dachte eigentlich, man sieht noch das Aufeinandertreffen.
Hätte der Folge auch nicht geschadet.
Nee, hätte nicht
so
geschadet.
Ein bisschen mehr Feuer unterm Arsch, wie man es ja sagen würde. Wäre gar nicht verkehrt gewesen.
Das denke ich auch.
Aber somit verbleibt eigentlich nur das, was ihr letztes Mal auch schon meintet. Man kann jetzt nur hoffen, dass jetzt das Gaspedal so langsam
vermutlich
ein bisschen mehr.
Ja, also jetzt geht's ja auch aufs Finale zu irgendwie. Also ich denke schon, dass in den letzten zwei Folgen die Luft noch mal ein bisschen heißer wird.
Durchaus, ja. Ich bin ein bisschen gespannt noch. Ich habe eine Vermutung, wo es in den Büchern endet. Und eigentlich dachte ich, die enden an einer bestimmten Stelle. Und dann müsste eigentlich noch eine richtige Menge passieren.
Aber befürchte, die werden, also es wird, enden.
Genau. Ja, das glaube ich mittlerweile auch.
Also die haben schon durchaus die Handbremse angezogen und gefühlt wollen die Serie für 6 oder 7 Staffeln vielleicht sogar auslegen, denn da ist noch sehr viel, was kommen kann, aber umso mehr, worauf wir uns freuen können in der Zukunft. Und ich würde sagen,
das ist richtig.
Damit rappen wir das Wort ab und sehen uns nächste Woche wieder bei der nächsten Besprechung von House of the Dragon.
Rap.